Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind die Würfelveteranen, dein Mitmach-Podcast rund ums Thema Rollenspiel mit Conny.
Hallo.
Und mir, Benny.
Das hier ist Misserfolge 4.
Wo wir dann schon mal bei Misserfolgen sind. Was ist bei uns passiert? Erinnerst du dich an irgendwelche besonderen Misserfolge?
Ja, und zwar, als wir Elder Watch weitergespielt haben. Du hattest mir versprochen, dass du dir überlegen wirst, wie du fliegende Meerschweinchen im All damit einbringen wirst. Und es ist einfach nicht passiert.
Okay, das ist aber auch ein anderes Problem in gewisser Weise. Und zwar haben wir beim letzten Mal bei Elder Watch nur geschafft, das zu spielen, was schon für den Abend davor geplant war.
Das sind müde Ausreden. Du hast am Ende von Folge 3 gesagt, so, jetzt bin ich voll motiviert, Elder Watch vorzubereiten und zu überlegen, wie ich fliegende Meerschweinchen im All damit reinbringe. Du hättest dich hinsetzen können und die noch einbauen können. Das lasse ich nicht zählen.
Egal, an welcher Stelle ihr gerade seid. Okay, ja, dann das Versprechen. Beim nächsten Mal Elder Watch gibt es fliegende Meerschweinchen. Egal, ob sie dann gerade passen oder nicht.
Nein, die möchte ich jetzt nächstes Mal nicht.
Wieso nicht?
Der Zug ist abgefahren. Die Meerschweinchen sind weggeflogen.
Die spielen jetzt eine ganz wichtige Rolle.
Nein, dagegen.
Ja, klären wir das wann anders. Was hatten wir sonst noch? Household haben wir gespielt. Haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen. Wie fandest du Household?
Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, auch dann erst damit gestartet. Aber es war auf jeden Fall schon sehr interessant. Wir sind so ein bisschen in die Welt eingetaucht, sind damit den ersten Problemen konfrontiert worden. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, was wir dann noch erleben werden. Ich war auch sehr zufrieden mit meiner Charakterwahl und wie alles so zusammengekommen ist. Das lief ganz gut.
Ich hatte auch das Gefühl, dass du mit deinem Charakter richtig gut reingestartet warst in die Situation, in das Spiel, dass auch unsere andere Mitspielerin, ich weiß nicht, ob sie überhaupt möchte, dass der Name erwähnt wird, deswegen tue ich es jetzt hier an dieser Stelle nicht, im Gespräch mit ihrem Charakter und deinem Charakter das direkt gut zusammenpasste, um so ins Spiel zu kommen und so.
Dazu kurz zur Erklärung. Ich hatte mich dazu entschlossen, mir einen Duellanten zu machen mit der Unterkategorie Rebell und hatte mich dann dazu entschlossen, dass dieser Charakter aus dem Household Venedig quasi stammt und eigentlich ein Hochgeborener ist, ein Adliger ist, aber eben so ein Vigilante. Und er hat jetzt dann, bevor wir jetzt gestartet haben, seinen Erzfeind herausgefordert, ist aber leider daran gescheitert, hat auch seinen linken Arm dabei eingebüßt und hat jetzt das Venedig verlassen. Wie heißt das in dem Spiel?
Ich dachte auch die ganze Zeit drüber nach, aber mir fällt es nicht ein. Das heißt aber tatsächlich irgendwie so ähnlich wie Venedig, meine ich.
Viletia?
Ja, irgendwie so, ne? Ist auf jeden Fall unten im Keller, in der Pfütze.
Ja. Hat Viletia verlassen und ist jetzt eben im Haus unterwegs. Hat jetzt auch dann die anderen getroffen. Und so hatte ich mit ihm, dadurch, dass er eben dieses rebellische Vigilante gegen korrupte Obrigkeiten, gegen unterdrückende Obrigkeiten, das so sein Ding ist, das passte jetzt auch einfach gerade gut in die Situation, weil wir damit reingestartet sind, dass wir alle zusammen in einem Gasthaus gesessen haben und dann die Soldaten der Garnison eintraten und anfingen, da Kontrollen durchzuführen, die irgendwie ein bisschen nicht ganz so wirkten, als ob das jetzt alles so rechtens wäre oder zumindest mit sehr harter Hand geführt wurde. Das war dann natürlich für mein Konzept, sage ich mal, so ein bisschen das gefundene Fressen, wohingegen das natürlich dann für deinen Charakter, kannst vielleicht mal kurz was zu deinem Charakter erzählen? Ach so, mein Charakter heißt übrigens Niccolo Piccolini. Ich fand das einfach so witzig mit Piccolini, weil er klein, ja, naja, schlechte Wortwitze.
Also mein Charakter hat an einem anderen Ort ein Antiquitätengeschäft und reist durch das Haus, um im Grunde Dinge für das Antiquitätengeschäft zu suchen. Aber mein Charakter ist auch nicht ganz so bei der Wahrheit, nennen wir es mal so, und dreht deswegen auch Leuten Dinge an, die gleich gar nicht den Wert haben, den sie vorgibt, dass die den Wert haben. Ja, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, in meinen Charakter reinzukommen. Ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Und ich habe dann ja auch direkt schon relativ gut zu Anfang hingekriegt, mich mit der Gruppe zu überschlagen oder wie man sagen soll, weil ich einfach direkt mal gefragt habe, ja, wie viel bezahlt ihr uns denn, wenn wir euch helfen bei der Untersuchung, als eure Charaktere den vierten Charakter, ein Wildnishüter, gefragt hat, ob der da mitkommt und nach Spuren Ausschau hält und so dergleichen.
Ja, um das zu erklären, er hatte das nicht jetzt irgendeinem übergeordneten Auftraggeber gefragt, sondern er hatte unsere Charaktere das gefragt, wie viel wir denn bezahlen, wenn sie mitkommt und da hilft. Und dann war das natürlich so ein bisschen so, was? Nein, wir bezahlen dir gar nichts. Es geht hier darum, das Richtige zu tun.
Wir kriegen nämlich auch nichts dafür, war nämlich auch die Situation.
Ja, so war das. Aber es lief ganz gut. Wir sind mal gespannt jetzt, wie es weitergeht. Heute Abend wird es weitergehen. Und wahrscheinlich bekommen wir dann aber auch schon direkt das erste Abenteuer durch. Bin ich auch mal gespannt, wie sich das Ganze dann auflöst. Hat sich aber sehr gut gespielt und ich denke mal, da kommt man noch rein. Mhm. Und vielleicht ist das nächste Abenteuer von der Situation dann auch mehr so, dass es deinem Charakter eben passender ist.
Ja, wenn man mit etwas anfängt, nicht zu große Erwartungen stellen und einfach mal erst in den Flow kommen.
Genau. Aber dann haben wir ja auch noch überraschenderweise, weil die Konstellation sich etwas anders ergeben hat, haben wir es ja auch noch geschafft, ein selbst ausgedachtes Mega Man Battle.net
Network, Battle Network, ja, zu spielen. Ja, es gibt von Capcom diese lange Mega Man Reihe mit diesem kleinen blauen Roboter, der andere böse Roboter besiegt. Da gab es mit der Zeit unterschiedlichste Versionen von und eine dieser Welten ist die von Mega Man Battle Network, die im Grunde eine Welt ähnlich der unseren ist, nur dass alles ein bisschen technisch weiter ist und aus irgendeinem Grund, oft macht es nämlich auch gar keinen Sinn, alles mit dem Internet verbunden ist. Kühlschrank, Toaster, Licht im Haus, alles ist mit dem Internet verbunden und kann übers Internet gesteuert werden.
Das ist ja heutzutage auch schon der Fall.
Ja, aber ich glaube, so gewisse Dinge würde man nicht mit dem Internet würden immer noch analog bleiben, einfach.
Ja, vielleicht in deiner Welt, aber ich glaube, da gibt es viele Leute, die das doch sehr gut finden, dass sie auf alles Internetzugriff haben.
Ja, was ist jetzt das eigentlich, was man da spielt? Man ist jemand im Schulalter und jeder Nutzer in dieser Welt hat einen sogenannten NetNavi. Das ist quasi sowas wie deine persönliche KI, die aber zugleich auch dein Antiviren-Software ist. Und das stellt sich dann so dar, dass die wirklich wie so kleine Männchen, die im Internet leben, quasi sind und dann gegen die bösen Viren sind dann quasi so klassische Monstertypen, dann kämpfen und dafür sorgen, dass alle Geräte vernünftig laufen.
Genau. Und wir sind jetzt in diesem ersten Abenteuer, was wir da gespielt haben, mit der Schule im Museum unterwegs gewesen, als da Kriminelle sich in das System reingehackt haben mit ihren eigenen Navis und dann sind wir mit unseren Navis in das System reingegangen und haben die dann bekämpft. Das Nette ist einfach dieses Kampfsystem, was du dafür gemacht hast, was ja extrem nah an dem Nintendo-Spiel ist, dass man da so Battle-Chips hat, in denen so bestimmte Attacken drin sind, die man dann einsetzen kann oder dass wir immer vorher am Anfang der Runde entscheiden müssen, welche vier Aktionen wir in dieser Runde machen wollen und dann wird immer jede Aktion nacheinander abgehandelt, sodass du auch ein bisschen strategisch überlegen musst, was mache ich, weil die Situation kann sich einfach sehr schnell verändern. Dass nämlich dann die Gegner auf einmal nicht mehr da stehen, wo sie gestanden haben, als du überlegt hast, was du machst. Also es wird dann schon sehr computerspielartig oder Brettspielartig, aber das macht es eigentlich auch irgendwie ein bisschen interessant.
Ja, weil es wird dann quasi auch in den Kämpfen gar nicht gewürfelt, sondern man entscheidet einfach nur seinen Zug und setzt seine Ressourcen ein, die man hat.
Ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wir sind auch fast durchgekommen durch dieses erste Abenteuer, haben es auch wirklich gut geschafft, noch den Erzbösewicht oder den großen Bossgegner zu bezwingen, was viel einfacher funktioniert hat, als ich dann erwartet hatte. Aber irgendwie hatten wir dann doch noch sehr viele Ressourcen, die wir da rausgehauen haben und dann klappte das sehr gut.
Du hast den Aspekt jetzt gar nicht angesprochen, deswegen spreche ich den mal an. Ich habe das ja so gemacht, dass man Erfahrungspunkte auch teilweise dafür bekommt, dass man gewisse Regelmechanismen des Spiels erst rausfindet. Wie findest du das?
Finde ich eigentlich ganz interessant. Zum einen hast du uns dadurch nicht direkt damit belastet mit allen Regeln, sondern nur einfach die Grundlagen. Und jetzt entdecken wir immer so mehr und mehr und mehr über die Regeln. Und dann bringt uns das nicht nur, dass wir dann mehr von den Regeln wissen, sondern noch zusätzlich, dass wir dafür auch noch Punkte bekommen, Erfahrungspunkte. Finde ich gut.
Mhm.
Weil dazu muss man sagen, es gibt ja diesen Kampf mit den NetNavis, wo aber die eigentlichen Charaktere nicht, also wir spielen im Grunde zwei Charaktere, das muss man ja mal sagen. Wir spielen unseren Charakter und seinen NetNavi. Und der NetNavi, dadurch, dass der eine KI ist, hat ja seine ganz eigene Persönlichkeit und seine ganz eigene Art und Weise, wie der ist. Also wir spielen einmal den Charakter in der Außenwelt und einmal den Charakter in der Online-Welt und dann können aber natürlich auch unsere Online-Charaktere sich mit den echten Welt-Charakteren natürlich auch unterhalten und mit denen sprechen, auch mit denen interagieren oder eben dann auch mit den Charakteren der anderen interagieren.
Genau.
Und die Online-Charaktere würfeln quasi gar nicht, sondern da bestimmen wir ja, was wir machen über diese Battleships oder über die Aktionen, die man so machen kann. Und unsere echten Weltcharaktere, da benutzt du aber ja quasi ein Powered by the Apocalypse Abklatsch.
Genau.
Das heißt, wir würfeln dann mit 2W6. 0 bis 6 ist ein Misserfolg, 7 bis 9 ist ein mäßiger Erfolg, 10 bis 12 oder darüber, je nachdem, was man für Boni hat, ist ein voller Erfolg. Genau, das klappt sehr gut. Und deshalb haben wir dann nämlich auch eben diese Fragen, die man am Ende des Spielabends immer beantwortet, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Wie das auch für diese Spielsysteme typisch ist.
Jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, erinnert mich das auch daran, dass rein zufällig unsere erste Geschichte und einzige in dieser Folge auch mit einem Videospiel zu tun hat. Und deswegen denke ich mal, ist das hier auch eine ganz gute Überleitung, zu unserer ersten Kategorie Geschichten zu kommen. Hey, ich bin Kevin. Und klar, könnt ihr mich einfach Kevin nennen, sonst hätte ich mich ja nicht als Kevin vorgestellt. Aber jetzt zur Story. Es war so ein Sommertag in den Ferien. Wir, das sind Till, Patrick, Nicole, Stuart und ich, hatten uns im Garten von Nicole zum Chillen und Grillen getroffen. Es waren natürlich die großen Sommerferien, wo Kids wie wir auch haufenweise Zeit hatten. Mann, bestes Grillen ever. Keiner, der Stress machte, die Sonne schien schön. Jeder nur das mit, was er auch essen wollte. Und Stuart hatte eine Kühlbox mitgebracht, in der unsere Getränke die ganze Zeit kalt blieben. Wir spielten Federball auf einer viel zu kleinen Fläche und quatschten über dieses und jenes. Als es Abend wurde, entzündeten wir Teelichter und die Kohlen glühten sanft rot. Man hörte das Zirpen der Zikaden und die Hitze wich langsam. Till so, hey Leute, ich hab da schon länger was in Vorbereitung, weil man so nicht so gut sehen kann, was man überhaupt würfelt und ich jetzt auch keine langen Erklärungen machen will. Lass uns einfach den Prolog von einem Charakter spielen, ganz ohne Werte, nur über erzählen. Dem stimmten wir zu, lümmelten wir eh alle in den Gartenstühlen rum und waren mehr in so einem Freskoma-Modus. Till also, okay, wir starten mit Patrick, dein Charakter ist. Und dann gab er Patrick einen groben Umriss zu seinem Charakter, einem Adelssprössling, dem Zweitgeborenen in der Erbfolge, der vom Waffenmeister im heimatlichen Schloss zum Ritter ausgebildet wurde. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, voll doof, weil Till den Charakter vorgab, aber Till gab uns genau das, was wir eh gerne spielten. Patrick war nämlich voll begeistert und belesen zu Rittertum und so einem Kram. Wir anderen bekamen in diesem Prolog die Rollen, die wir übernehmen wollten. Wenn ein neuer NPC auftauchte, fragte Till kurz, ob jemand die Rolle spielen will, der noch keine hatte, und wenn nicht, dann spielte er die Rolle halt selber. Das erste Problem waren natürlich Namen, aber Till war mega vorbereitet, hatte ein kleines Notizbuch und schlug Patrick erstmal eine ganze Reihe guter Namen für seinen Charakter vor. Und dass er einen davon wählen sollte, wenn er nicht spontan mit was selber aufkam. Später könnten wir die Namen noch tauschen. Das fand ich echt ein super Hilfsmittel, um nicht lange über Namen nachzusinnen, wobei ich mich auch immer schwer tue. Und ich kann euch jetzt schon sagen, die Namen sind alle stecken geblieben. Es ging los mit Rialdo und wir bekamen erst einmal direkt einen Eindruck, was es bedeutete, der Zweitgeborene zu sein und nur die zweite Geige zu spielen. Rialdo büxte also prompt, beleidigt und wenig beachtet aus und stand draußen in den Weizenfeldern vor der Burg mit dem Blick auf die Sterne. Sein älterer Bruder Waldor kam dazu, gespielt von Till selbst, und redete versöhnlich auf seinen Bruder ein und sprach von seinen eigenen Träumen. Die beiden legten sich ins Gras, blickten in die Sterne und sprachen über ihre Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft. Es war eine friedliche und idyllische Szene. Till ging darauf ein, wie die Zikaden zu hören waren, und wir konnten uns alle in diesen friedlichen Moment ganz reinfühlen, da es genau wie unsere Runde gerade war. Die kleine Schwester Vanya hatte sich auch herausgeschlichen, gespielt von Nicole, erzählte von ihren Träumen und Nicole brachte das Thema Hofdamen auf, die nicht mehr erhoffen konnten, als einen gutmütigen Mann zu heiraten. Was natürlich ganz und gar nicht war, was Vanya sich vom Leben erhoffte. Man merkte richtig, was für starke familiäre Banden diese Figuren zueinander hatten. Dann erschien eine Sternschnuppe und alle wünschten sich etwas, das Till notierte. Die Sternschnuppe wurde größer und bam! Till schlug auf den Tisch. Ein Feuerball krachte in den Turm der Burg. Die Kinder liefen zurück. Dort trafen sie auf zwei Wachmänner, der eine gespielt von Patrick. Sie wussten nicht, was los war, nur dass die Burg angegriffen wurde. Patricks Figur, genannt Torben, den er mehr als so einen überforderten Tollpatsch und halbes Hemd spielte, bekam prompt die Aufgabe, die Kinder zu beschützen und in Sicherheit des Burginneren zu bringen. Es gab durch die andere Wache ein bisschen Lore-Dump. Es war die Rede von Tedas und der dunklen Brut, ehe sie in eine andere Richtung zur Verteidigung aufbrach. Ein Zittern durchlief meinen Körper. Tedas? Dunkle Brut? Könnte es sein, dass wir Dragon Age spielten? Das Spiel war gerade frisch raus und nur Till und ich hatten es gespielt und tauschten uns ständig darüber aus. Ich war sofort angefixt. Till hämmerte immer wieder auf den Tisch, wenn andere Geschosse einschlugen, und beschrieb, wie der Stein splitterte und herabregnete. Wir Spieler stolperten in Verwirrung, was vor sich ging durch die Burg, und bekamen von anderen Bewohnern widersprüchliche Aussagen, was genau geschah und wo es sicher war und wo nicht. Till stellte uns immer zwei Räume der Burg zur Wahl, die wir als nächstes erreichen konnten, wo es dann wieder eine kurze Szene mit einem Bewohner gab oder man einen riskanten Blick aus dem Fenster werfen konnte. Wir trafen dann auf Balduin, den Waffenmeister, den ich dann verkörperte, und Philipp, einen Gast der Burg, einem anderen Ritter auf der Durchreise. Till sagte, dass ich die Krone des Burgherren in Händen hätte, denn ich war dabei gewesen, als die Angreifer ihn getötet hatten. Ich sollte der Gruppe erzählen, was passiert war, und Valdor die Krone überreichen, mit den Worten, dass er jetzt den Befehl habe. Till stellte immer wieder Detailfragen zu meiner In-Charakter-Ausführung zu den anderen, um die Szene möglichst dramatisch zu machen, und ebenso dramatisch ging es weiter. Wir sahen, wie die Mutter vor aller Augen von Angreifern niedergemacht wurde. Balduin wurde hinterrücks die Waffenhand von dem Gast abgeschlagen, da sich herausstellte, dass die Angreifer unter Philipps Kommando standen, und verblutete an seinem abgeschlagenen Armstumpf. Am Fluchttunnel stellte sich Valdor den Verfolgern entgegen, um Rialdo und Vanya die Flucht zu ermöglichen. Till gab uns immer wieder die Möglichkeit, Erfolge zu erzielen, Angreifer zurückzuwerfen und weiterzukommen, nur um dann in der nächsten Szene umso grausamer einen von uns fortzureißen. Wann immer einer starb, sprach Till noch einmal dessen Träume aus und eine Erinnerung aus friedlichen Tagen. Es war herzzerreißend. Als alle bei Valdors Tod ganz still wurden, fragte uns Till, ob alle okay seien und ob er uns noch mehr zumuten könnte. Wir nickten, atmeten durch und machten weiter. Rialdo und Vanya schafften es in die Freiheit, zusammen auf einem Pferd, ritten der Morgensonne entgegen, und Till beschrieb, wie idyllisch alles erschien, und wir hatten das Gefühl, das Ende erreicht zu haben, diese beiden gerettet zu haben. Till machte ein sirrendes Geräusch, und dann beschrieb er, wie Vanya vom Sattel rutschte, durchbohrt von einem Pfeil. Sie lag am Boden schwer atmend, aber noch nicht tot. Verfolger mit Hunden auf Bogenschussdistanz näher kommt, und Rialdo hatte die Wahl, losreiten und sein Leben retten oder versuchen, seine Schwester zu retten. Natürlich versuchte Patrick, alles um Vanya zu retten, und die beiden entkamen auch ein weiteres Mal. Und wo wieder Hoffnung aufkeimte, da zerstörte sie Till mit der letzten Szene, in der Vanya blutend in den Armen ihres Bruders erstickte. Wir waren so ergriffen von diesen Charakteren, die wir erst einige Stunden zuvor kennengelernt hatten. Till sagte, jetzt machen wir 5 Minuten Pause, und in den ersten Minuten sagte keiner ein Wort. Es war, als würden wir unabgesprochen eine Gedenkminute für die Verstorbenen abhalten. Ich hatte richtig Gänsehaut. Dann begannen die ersten Gespräche. Natürlich ging es um das gerade Geschehene. Als immer mehr Fragen dazu aufkamen, wie es weitergehen würde, fragte Till, ob wir weitermachen sollten. Wir waren alle Feuer und Flamme. Till erzählte den Epilog, wie Rialdo alles verloren und mit kaum Besitz weiterstreifte, verzweifelt und irgendwann dem Hungertod fast nahe, wie er auf Duncan trifft und dieser ihn vor die Wahl stellt, sich allein weiter durchzuschlagen oder seine Vergangenheit hinter sich zu lassen und zu einem grauen Wächter zu werden. Dann eröffnete er uns, was ich schon längst wusste, dass er mit uns die Geschichte von Dragon Age spielen wollte. Sehen, wie wir uns schlagen und welche Wege wir wählen. Jeder von uns würde einen Aspiranten zum Grauen Wächter spielen, der eine ähnliche, tragische Hintergrundgeschichte hat. Es würde darum gehen, wie wir unserer Verpflichtung als Grauer Wächter nachgehen würden um gegen die dunkle Brut zu streiten und im Grunde die Vernichtung der Welt aufzuhalten. Doch wie unsere Vergangenheit, die wir geschworen hatten, hinter uns zu lassen, uns einholen würde. Wir zwischen Pflicht und Empfindung wählen müssten und unsere Rolle immer wieder aufs Neue hinterfragen. Als nächstes erklärt er einiges zur Spielwelt, dann fragt er uns, ob wir die Hintergründe der anderen Charaktere selber festlegen wollten oder ob wir die auch alle wie heute ausspielen wollen. Er gab uns einen groben Umriss zu Regeln und anderen Dingen, die er vorbereitet hatte. Natürlich wollten wir alle so eine Vorgeschichte für unsere Charaktere. Er sagte uns, was er sich vorgestellt hatte, was jedem von uns für einen Charakter gefallen könnte, zu dem er auch schon eine Vorgeschichtenidee hätte. Und er kannte uns echt gut. Alles, was er vorschlug, akzeptierten wir bereitwillig. Und ich kann euch sagen, keiner von uns hat es später bereut. Natürlich kannte ich die ganze Dragon Age Kampagne, immerhin hatte ich das Spiel gespielt, aber Till schafft es so super, die Welt zum Leben zu erwecken, dass es ein ganz anderes Erlebnis war. Oft hatte ich ein Gefühl von Nostalgie, aber es machte so viel mehr Spaß, alles mit seinen Freunden am Tisch zu erleben, statt solo zu gamen. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr für etwas brennt, dann teilt es mit eurer Spielrunde. Das war für mich auf jeden Fall die beste Kampagne bisher.
Vielen lieben Dank, Kevin. Ohnehin vielen lieben Dank an alle, die uns immer ihre Einsendungen schicken. Wir sind wirklich begeistert und wirklich super glücklich, dass ihr da draußen euch die Zeit nimmt, die Sachen niederschreibt und uns das dann schickt, damit wir hier das vorlesen können und mit allen teilen können. Vielen lieben Dank dafür. Und ich muss sagen, das war wirklich eine sehr bewegende Geschichte und wieder mal ein Zeichen dafür, was Rollenspiel einfach auch alles schaffen kann und machen kann. Wie viel Emotionen das wecken kann und wie viel Begeisterung es einfach auch erschafft in allen Beteiligten.
Als ich die Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, muss ich direkt an dich denken und wie du wahrscheinlich auf diese Geschichte reagieren würdest, oder?
Ganz schlecht.
Ja, hatte ich mir schon fast gedacht, weil es so extrem, also richtig extrem tragischer Hintergrund ist. Und
ja,
da habe ich mich dann halt direkt gefragt, glaubst du, wenn ich das als Spielleiter gemacht hätte und du hättest an dieser Spielrunde teilgenommen, das wäre was für dich gewesen und du hättest hinterher gesagt, okay, das war jetzt dramatisch, aber es hatte jetzt auch irgendwo seinen Zweck, oder hättest du die ganze Zeit gelitten?
Also ich hätte mir erhofft, dass du mir vorher sagst, pass auf, es geht darum, die dramatische, schreckliche, tragische Hintergrundgeschichte deines Charakters zu spielen, wie er alles verliert. So, dann wäre ich darauf vorbereitet gewesen und hätte gewusst, okay, gut, das wird jetzt passieren. Dann hätte ich damit besser umgehen können, weil es mir dann klar wäre, dass das ja das Ziel ist dieser Geschichte, einfach nur die Vergangenheit desjenigen zu formen. Aber wenn ich so unvorbereitet da reingestoßen worden wäre, dann hätte mir das schon sehr schwer gefallen, weil Kevin beschreibt ja auch hier, wie der Spielleiter Till zwar immer wieder auch hingegangen ist und sie auch immer wieder Erfolge gehabt haben, wie sie immer wieder Angreifer zurückschlagen konnten, wie sie immer wieder weiter konnten, wie sie sich nochmal retten konnten und dergleichen. Und nur um dann wieder so einen mächtigen Downbeat zu bekommen, wie sie dann wieder einer von ihnen stirbt und so. Ja, ich bin niemand, der, wenn es so tragisch ist, das dann so sehr mag.
Mhm.
Weil mich das dann so traurig einfach beim Spielen macht. Ich muss ganz ehrlich schon sagen, schon alleine, als du das jetzt vorgelesen hast und dann da kam, dass dann der arme Valador dann stirbt, das hat mich schon traurig gemacht, obwohl ich den Charakter gar nicht kenne. Aber das sorgte schon dafür, dass ich dachte, oh Mann, weil ich mir das dann einfach so vorstellen muss oder wie Vanya dann da in den Armen ihres Bruders liegt und ja.
Ja, auch sehr gemein vom Spielleiter, dass er vorher fragt, so, was für Wünsche haben denn eure Charaktere? Und sich das dann auch extra aufschreibt, damit er es dann später denen nochmal reinwürgen kann, wenn die Leute dann draufgehen. So, ne? Es war schon sehr geplant.
Ja, natürlich. Es war alles dafür gemacht, um das so herzzerreißend wie möglich zu machen, so tragisch und so dramatisch wie möglich. Und ich finde das auch schön, aber ich muss darauf vorbereitet sein, ehrlich gesagt. Ich muss einfach darauf vorbereitet sein, dass man mir sagt, das wird jetzt so, damit ich mich darauf einstellen kann. Ich glaube, sonst würde mir das extrem schwer fallen. Irgendwie bin ich dann doch immer so schnell in dieser Szene drin und stelle mir das dann immer so vor und empfinde das dann so stark einfach auch mit, dass es dann einfach sehr schmerzlich für mich dann ist und das mich sehr traurig macht.
Ich finde auch diese Stelle sehr nett, wo tatsächlich dieses kommt, dass Till selber die Runde fragt, wie geht's euch gerade? könnt ihr noch mehr? Kann ich euch noch mehr leiden lassen, so nach dem Motto? Weil das auch einfach nochmal zeigt, dass da doch dieses Gespür auf die Bedürfnisse oder Gefühle der anderen Spieler, diese Rücksichtnahme vorhanden ist.
Absolut, der Till ist wirklich ein sehr aufmerksamer und sehr guter Spielleiter. Das zeigt sich, finde ich, auch schon darin, dass er ja den Spielern Charaktere vorschlägt, die er spielen soll. Also jetzt zuerst ist es ja der Patrick und nachher haben sie ja auch noch die Hintergründe von den anderen gespielt und der Till hatte ja immer schon Ideen. Und es waren ja immer Sachen, die auch einfach zu seinen Spielern passten. Also das heißt, er hat ja ein extrem gutes Gespür dafür, was seine Spieler gerne spielen und hat ihnen dann genau das gegeben. Und ich glaube auch, er kennt halt seine Runde.
Ja.
Deshalb wusste er, dass er das so aufziehen kann und dass er das so dramatisch machen kann. Und dann hat er sich aber nochmal zusätzlich, Safety Tools, sage ich nochmal, hat sich immer zusätzlich dann nochmal erkundigt, ob es für alles in Ordnung ist, hat gesagt, so jetzt ist es super emotional, jetzt machen wir mal eine Pause, wo alle nochmal sich befreien konnten. Dann wird nochmal gefragt, wollen wir weitermachen, wollen wir nicht weitermachen? Und ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ich meine, Kevin beschreibt ja auch hier, was das für eine tolle Erfahrung gewesen ist und wie viel Spaß ihm das einfach gemacht hat und wie begeistert sie von der ganzen Kampagne waren. Wirklich, freut mich wirklich sehr für dich, Kevin, dass du so eine tolle Erfahrung gemacht hast.
Ich kann mir diesen Anfang auch einfach so super vorstellen, dieses, wie man dann draußen nur bei so ein bisschen Dämmerlicht sitzt und dann fängt man so an zu spielen. Und ich muss auch sagen, ich finde es echt stark, dass diese Einstiegsszene mehr oder weniger, von der wir als erstes erfahren, so nah an dem ist, wie die Spieler quasi ihre Umgebung momentan ja gerade auch so ein bisschen empfinden. Mit, es ist dunkel, man hört das Zirpen der Zikaden, es ist so ein Sommertag und so. Und das, finde ich, ist ein echt gutes Mittel. Sollte man sich vielleicht auch im Hinterkopf so merken. Wird man nicht immer einsetzen können, aber natürlich eine sehr gute Sache, um erstmal direkt so einen Tonus am Anfang zu setzen, wenn man anfängt und wenn das dann so zusammenpasst.
Es erinnert mich daran, wenn man dann Wüstenabenteuer spielt und es gerade draußen schneit oder so, ne? Das ist dann manchmal nicht unbedingt dann.
Ja.
Ist vielleicht besser, die Wüstenabenteuer im Hochsommer zu spielen. Dann hilft das drumherum, das Klima drumherum noch mal ein bisschen mehr, die Spieler in die Stimmung zu versetzen. Aber das geht natürlich auch anders. Das ist natürlich nicht unbedingt nötig, aber es ist ein Hilfsmittel. Was hältst du denn davon, dass sie Dragon Age gespielt haben, quasi?
Also da muss ich jetzt sagen, ich bin da jetzt nicht mehr aktuell, aber ich habe damals, als es rausgekommen ist, habe ich auch die Teile dann so bis Inquisition, glaube ich, war es, gespielt und fand die Geschichte, die da erzählt wurde, auch immer sehr interessant. Und ich entsinne mich, dass irgendwann kam ja auch mal ein Dragon Age Rollenspiel raus und das haben wir mal Probe gespielt, weil ich hatte da so einen kostenlosen Download, dass man das mal so antesten konnte, wo dann noch nicht so alle Regeldetails drin waren und man mehr nur so die Auswahl zwischen so ein paar Archetypen hatte, aber ja, finde ich eine interessante Welt. Das ist, was ich auf jeden Fall sagen wollte. Könnte mir auf jeden Fall auch Spaß machen. Ich weiß, dass als wir es gespielt haben, uns die Regelmechanismen nicht so zugesagt hatten und dann hatten wir viele andere Sachen, die wir gerade auch bevorzugten, deswegen wir es nicht weiter verfolgt haben.
Also ihr seht es ja nicht, weil das hier ja ausschließlich Audio ist, aber mein Gesicht ist einfach leer, weil ich mich absolut nicht mehr daran erinnern kann,
okay,
dass wir das gemacht haben. Und deshalb erinnere ich mich auch kein bisschen mehr an die Spielregeln. Also
ja, ich weiß die Spielregeln auch nicht mehr genau. Ich weiß, man hatte, glaube ich, 3 W6 und 2 waren ein weißer und einer war ein roter und der rote wurde irgendwie Drachenwürfel genannt. Und der Rote hat immer so einen, dass du irgendwie so Punkte dafür kriegtest, vor allen Dingen in Kämpfen. Und mit diesen Punkten konntest du dann so Sonderaktionen, je nachdem, dann auslösen. Und das war dann schon, als wir damit gestartet hatten, immer so ein, welche Sonderaktion kann ich nochmal damit machen? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Und so immer so in diese Liste, wo die Sonderaktionen aufgelistet waren, reingucken. So ein Spielsystem, wo man erstmal reinkommen muss.
Ja, ich glaube dir das auch. Ich glaube dir auch, dass ich dabei gewesen bin, aber in meinem Kopf ist davon nichts mehr übrig geblieben. Das sind nur vollkommen unnötige Informationen gespeichert, wie das immer so ist. Ich finde es auch in Ordnung, dass man Dragon Age dann spielt, ein Computerspiel nachspielt, die Handlung davon. Weil ich meine, es sind ja oft einfach interessante Geschichten. Und am Ende nimmst du ja die Geschichte nur als roten Faden. Und es ist ja so anders, wie es dann am Ende rauskommt. Weil einfach die Spieler natürlich andere Charaktere wählen, als die vielleicht in dem Spiel sind. Weil die Spieler natürlich auch mit ihren Charakteren ganz andere Sachen machen und andere Entscheidungen auch nochmal treffen. das finde ich dann auf jeden Fall auch einfach interessant zu sehen, wie das dann abweicht.
Ja, jetzt frage ich mich gerade, Videospiele hast du nicht so viele komplett durchgespielt oder so, aber Bücher hast du viele gelesen. Wenn du jetzt irgendein Buch nehmen würdest und sagen, oh, das hat mir gut gefallen und ich will wirklich jetzt diese Handlung mit meinen Spielern spielen, würdest du das machen? Würdest du da eher von abweichen?
Doch, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass ich irgendein Buch gelesen habe, Computerspiel gespielt habe, einen Film gesehen habe und ich den irgendwie so gut fand, dass ich sage, doch, das möchte ich auch mit meinen Spielern spielen. Ich würde dann aber vielleicht immer eher nur so die Welt nehmen und so den groben Plot vielleicht und das dann nochmal ein bisschen anders setzen, damit es dem nicht zu gleich ist. Weil ich meine, jetzt bei Dragon Age, hier in dieser Geschichte ist es jetzt so, dass scheinbar nur der Till und der Kevin das ja gespielt haben.
Ja.
Aber ich kann mir auch vorstellen, je nachdem, in was für einer Gruppe man spielt, wenn da alle dieses eine Computerspiel gespielt haben, was du machen möchtest und du hältst dich sehr nah an der Handlung aus dem Computerspiel, dass es dann schwierig wird, weil alle wissen, was passieren wird. Mhm. Und dann du vielleicht Spieler hast, die dieses Meta-Wissen schon benutzen, um entsprechende Entscheidungen mit ihrem Charakter zu treffen, weil sie wissen, was noch kommt.
Ist vor allen Dingen dann auch so, wenn dann die großen Wendepunkte kommen, mit denen keiner hat rechnen können oder so und die sind halt vorher schon bekannt, dann wird auch schwierig. Ich erinnere mich nämlich zum Beispiel auch daran, wir haben ja das schwarze Auge, das Jahr des Feuers gespielt und da war es ja so, dass aus diesem Club, mit dem ich ja ursprünglich mal gestartet hatte, was wir ja erzählt hatten, also dieser Club, das auch schon gespielt hatte und andere Spieler aufgrund dieses Clubs über Ereignisse in dem Ganzen informiert waren. Dass im Nachhinein dieses Vorwissen ja die Coolness von manchen Ereignissen schon weggenommen hat.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch Schleierfall und Schleiertanz gespielt. Also erst Schleiertanz, dann Schleierfall. Tja, und ich wusste auch, wo Dimiona ist. Das hat dann schon auch jedes Mal, wenn wir dann mit dem entsprechenden NPC, ich sag jetzt nichts, falls jemand das noch spielen möchte, aber das war dann auch irgendwo keine Überraschung mehr für mich. Ich habe das zwar wirklich, ich glaube, das kannst du auch zustimmen, dass ich mit meinem Charakter
das genügend getrennt hast.
Aber ich glaube, der Big Reveal, der ist mir dann schon versagt gewesen, auch einfach ein bisschen. Das ist dann schon auch ein bisschen schade. Also da muss man, finde ich, halt einfach aufpassen. Man kann sagen, wir spielen in der Welt von, aber die Geschichte, die wir erzählen, ist eine andere. Oder wenn du Glück hast und keiner deiner Spieler kennt die Story, dann kannst du es natürlich auch komplett dann nehmen.
Bei Mega Man war ich ja auch hingegangen und habe einfach nur gesagt, okay, das ist diese Welt, die da beschrieben wird und darum geht's und habe dann auf dem Konzept aufgebaut und hatte jetzt auch nicht irgendwie den Helden, der, es gab ja später auch eine Fernsehserie, das ist ja auch derselbe, den man im Videospiel spielt, habe den ja auch gar nicht irgendwie eingebaut, dass der in der Welt existiert oder sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, immer ein ganz guter Weg, weil man dann seinen Spielern einfach, wie nennt man das?
Freiheiten gibt.
Ja, war jetzt nicht genau das, was ich gesucht habe, aber okay.
Ja, vor allen Dingen auch, weil ich glaube, dass wenn du so fixiert darauf bist, dass eine bestimmte Handlung passieren muss und dass ja bestimmte Charaktertypen in dieser Handlung involviert sind, dann wirst du selber als Spielleiter einfach nur enttäuscht, weil deine Spieler, wenn die das nicht kennen und es nicht schaffen, auch wenn sie es kennen, es vielleicht nicht unbedingt schaffen, diese Charakterpersönlichkeit darzustellen, das kann ja dann gar nicht so da laufen. Und dann bist du vielleicht einfach so enttäuscht, dass es nicht so läuft, wie es im Computerspiel gelaufen ist, weil deine Spieler halt einfach was anderes machen. Und dann finde ich, ist es auch wirklich für dich selber, mach dir einfach klar, du kannst das benutzen, aber sei flexibel, weil du willst ja die Geschichte der Helden erleben und nicht die Geschichte der Story. Wobei, da fällt mir auch ein, das ist ja auch wirklich schwer. Ich meine jetzt zum Beispiel in Elder Watch, das hast du ja auch erzählt, spielen wir diese Kampagne.
Ja.
Du als Spielleiter musst dir ja auch immer irgendwo so ein bisschen bewusst machen, die Charaktere von meinen Spielern sind aber die Helden und nicht irgendwelche anderen NPCs, die zwar in diesem Buch dann auch große Sachen machen, aber macht das so viel Sinn, dass jetzt nur die großen Sachen machen und die Charaktere laufen irgendwie mit? Das muss man dann abändern auch einfach, weil du willst ja, dass die Spieler die guten Sachen, die großen Sachen machen und nicht da nur Randfiguren sind.
In dem Teil, wo es um die Elder geht, die zwei Hauptpersonen, ist einmal Yvraine, das ist so eine Elderfrau, und der andere, erinnere mich jetzt nicht mehr richtig, heißt glaube ich der Visage oder so. Und das war so lustig, weil eure Figuren passten grob auf das, was die sind. Und dann habe ich die halt einfach 1:1 quasi so ausgetauscht und...
Ja, okay, das lief dann ganz gut.
Ihr macht trotzdem eure eigene Handlung. Ihr seid nicht wie die, aber ihr werdet vor dieselben Probleme gestellt. Und es ist einfach interessant dann zu gucken, wie ihr die löst.
Mhm.
Ein Misserfolg, wir sind ja heute auch bei Misserfolgen, der mir zum Thema Videospiel und Rollenspiel einfällt, ist, ich habe mit euch mal versucht, Dark Souls zu spielen. Erinnerst du dich da noch dran?
Das war das, wo wir in der Gefängniszelle erwacht sind und dann alle genau. Untote gewesen sind.
Ja.
Ja, daran erinnere ich mich noch.
Ich hatte auch die ganzen Karten, weil ich so ein Lösungsbuch quasi zu dem Videospiel hatte, wo dann die ganzen Karten drin war, wo dann angezeigt ist, wo welcher Gegner auch ist und so. Und dann hatten wir das so angefangen zu spielen. Und da war ja dann euer Punkt auch, hör mal, wir kommen zu sehr vom Rollenspiel ab und spielen das zu sehr wie ein Videospiel mit, wir laufen halt wirklich über diese Karten und kämpfen gegen die Gegner da, wo sie im Videospiel auch auftauchen und sonst irgendwas. Und
Items liegen da, wo sie im Videospiel liegen.
Und ich habe natürlich trotzdem versucht, Lore, Hintergrund, sonst irgendwas reinzubringen. Wer das Spiel aber kennt, der weiß, dass es in dem Videospiel selbst kaum NPCs gibt. Was natürlich dann für ein Rollenspiel auch fraglich ist, inwiefern das sinnvoll ist.
Und ich möchte dazu aber betonen, es gibt ein Dark Souls Pen and Paper Rollenspiel, das haben wir aber nicht gespielt. Weil ich kann mir vorstellen, wenn du dir jetzt in das Dark Souls Pen and Paper Rollenspiel reingucken würdest, da natürlich die Probleme, die wir jetzt damit hatten, als du das gespielleitet hast, weil du dich so exakt an das Computerspiel gehalten hast, dass dieser Misserfolg da schon ausgebügelt ist und da andere Vorschläge gegeben werden und vielleicht auch mehr NPCs eingeführt werden, damit es eben eine andere Spielerfahrung dann auch werden kann.
Ja, ich denke auch, dass das so ist.
Vielen lieben Dank, Kevin. Das war wirklich eine schöne, rührende Geschichte, dramatische Geschichte, aber mit einem Happy End für die Spieler und den Spielleiter, weil er alle da so viel Freude dran gehabt hat. Wirklich hat uns sehr gefreut, auch mal so eine durchweg positive Geschichte zu bekommen, wo es nicht unbedingt noch irgendwie Probleme in der Gruppe oder sowas gegeben hat. Vielen lieben Dank, Kevin.
Ja, vielen lieben Dank.
Aber ich würde sagen, dann gehen wir mal zur nächsten Kategorie Ratschläge über. Alexander hat uns einen kleinen Ratschlag geschickt, beziehungsweise er bittet einen kleinen Ratschlag von uns. Hallo zusammen. Ich habe wirklich ein großes Problem mit meinem Spielleiter. Oder genauer, mit seiner Art und Weise, mit Misserfolgen und Fehlschlägen seiner Spieler umzugehen. Ich spiele erst seit 1,5 Jahren Rollenspiele und von Stunde 1 an mit diesem Spielleiter. Er ist erfahren, wie auch der Rest der Gruppe. Ich bin der Neuling und unerfahrenste Spieler. Wir haben auch schon verschiedene Spielsysteme gespielt, aber es ist immer dasselbe, egal was wir spielen. Wenn ein Spielercharakter einen Misserfolg würfelt, beschreibt unser Spielleiter es so, dass der Charakter in meinen Augen vollkommen inkompetent, lächerlich oder tollpatschig erscheint. Hier ein paar Beispiele. Unsere Charaktere sind auf einer Rettungsmission unterwegs. Eine junge Adlige ist von einigen Räubern verschleppt worden und wird in deren Versteck, einem alten verlassenen Bauerngehöft, festgehalten. Wir schleichen uns im Schutz der Dunkelheit an, müssen dafür aber über einen alten Weidezaun. Mein Kämpfer in Lederrüstung schafft die entsprechende Probe nicht. Folge? Er bleibt mit seiner Hose an einem alten Nagel im Zaun hängen, kippt nach vorne und fällt vom Tal aufs Gesicht, während zugleich der Nagel seine Hose am Hintern komplett aufreißt, sodass man seine Unterwäsche sehen kann. Während der Auseinandersetzung mit der Räuber machen diese sich über den Riss in der Hose meines Kämpfers immer wieder lustig. Anderes Beispiel. Eben gleicher Kämpfer ist mitten in einem entscheidenden Kampf gegen einen tyrannischen Herrscher und dessen Soldaten. Mir misslingt eine Attacke. Der Spielleiter beschreibt, wie mein Kämpfer zu weit nach hinten mit dem Schwert ausholt, das Gleichgewicht verliert und auf dem Hintern landet. Und ich hatte wohlgemerkt keinen Patzer. Oder unsere Charaktere sind auf Reisen und gerade auf einem Waldweg unterwegs, als sie von einer Horde Wegelagerer attackiert werden. Der Ritter, ein Mitspieler, will zum Anführer der Meute hinüberreiten und diesen attackieren. Er scheitert bei der Reitenprobe. Der Spielleiter beschreibt, wie der Ritter vom Pferd fällt, weil der Sattel verrutscht, denn er hat vergessen, diesen richtig festzuziehen. Und wir brauchen ein wichtiges Artefakt aus dem Haus eines schurkischen Adligen. Um daran zu kommen, nehmen wir alle an einem Maskenball im Anwesen des Adligen teil. Während wir anderen im Ballsaal sind und für Ablenkung sorgen, schleicht sich unser Dieb hinauf in die Privatgemächer des Gastgebers, um das Artefakt zu holen. Die notwendige Heimlichkeitsprobe scheitert. Konsequenz: Der Dieb stößt versehentlich gegen ein kleines Tischlein, das im Flur steht, durch den er schleicht. Auf dem Tisch befindet sich eine Tonstatur. Die Tonstatur gerät durch den Stoß ins Wanken. Der Dieb kann sie gerade noch auffangen und sagt laut, ich betone laut, boah, das war jetzt aber haarscharf. Was natürlich von einer der Wachen in der Nähe gehört wird. Die Wache eilt sofort in seine Richtung. Der Dieb erschreckt sich vor der unmittelbar auftauchenden Wache und lässt nun auch noch die Tonstatur fallen, die mit einem lauten Klirren zu Bruch geht. Die Liste solcher oder ähnlicher Situationen ist endlos und es nervt mich jedes Mal. Ich habe darüber auch mit einem der anderen Spieler gesprochen, aber der meinte, das ist ebenso und würde dazugehören. Jetzt frage ich mich, ist das wirklich so? Muss das so sein? Ist mein Charakter tollpatschig oder inkompetent, wenn ich einen Misserfolg würfle? Weil ganz ehrlich, wenn das wirklich so ist und so sein soll, dann macht es mir auf jeden Fall keinen Spaß. Dann haben wir bei Alexander aber auch nochmal nachgefragt, beschreibt ihr als Spieler nicht auch mal selbst, wie sich ein Misserfolg auswirkt? Und er hat geantwortet, nein, das tun wir nicht, das macht der Spielleiter. Ich habe es mal versucht, aber unser Spielleiter hat mir gleich das Wort abgeschnitten und es dann wieder in seiner typischen Art und Weise selbst gemacht. Er meinte, dass Spieler nicht bereit dafür sind, dass ihren Charakteren negative Sachen passieren und sie darum Misserfolge nicht selbst beschreiben können, weil sie es dann immer verharmlosen. Tja, was hältst du davon?
Ja, wie man an unserer Rückfrage hört, wäre meine erste Frage eigentlich gewesen, warum die Spieler ihre Misserfolge nicht selber beschreiben. Weil für mich wäre das so die ideale Lösung, dass man sagt im Vorfeld, es ist so, wenn mir was misslungen ist, dann hat jeder die Verpflichtung, das dann erstmal selber zu beschreiben. Und dann kann der Spielleiter ja immer noch sagen, nee, das ist mir jetzt nicht genug. Der Misserfolg muss mehr rüberkommen. Aber es trotzdem den Spielern nicht wegzunehmen und zu sagen, das und das passiert jetzt, sondern die Spieler aufzufordern, nee, du musst das noch ein bisschen schlimmer machen. Sonst akzeptiere ich das nicht.
Ja, wobei es bei vielen Spielsystemen ja schon so ist, dass wenn ein Misserfolg gewürfelt wird, dass der Spielleiter dann sagt, was die Konsequenzen daraus sind.
Ja, es vereinfacht oft die Dinge, weil der Spielleiter ja natürlich viel mehr Einfluss auf die Gesamtumgebung, die Gesamtwelt und sonst irgendwas hat. So, ne? Und Spieler sich dann manchmal nicht bewusst sind, inwiefern darf ich denn jetzt dieses oder jenes damit reinbringen. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Misserfolg habe und dann schlage ich das Fenster hinter mir dadurch beim Ausholen aus Versehen ein und nach draußen auf die Straße fallen Glasscherben, darf ich das? Oder hat das wieder zu große Auswirkungen auf die weitere Umwelt oder so?
Da muss ich jetzt ein bisschen an die Frage von Noir vor 2 Folgen dran denken, die auch meinte, ich weiß nicht, was ich alles in Kampfhandlungen machen kann. Das ist ja auch ein bisschen so diese Sache, da einfach ausprobieren und im Zweifelsfall ruft der Spielleiter einen da zurück. Würde ich sagen.
Also das Einzige, was mir dazu einfällt, wie man dieses Problem angehen kann und ich denke auch am besten angehen sollte, ist, dass man wirklich mit dem Spielleiter das nochmal bespricht und ihm vielleicht auch anhand dieser Beispiele, die hier gegeben sind, weil ich kann es an diesen Beispielen extrem gut nachvollziehen, wie das dafür sorgt, dass das den Charakteren ihre Agency in gewisser Weise nimmt, ihnen die Charaktere wirklich zu so tollpatschen macht und Einfluss darauf schon auch nimmt, wie die Charaktere von der Umwelt wahrgenommen werden.
Wobei Alexander ja hier auch explizit sagt, er hat mit einem anderen Spieler darüber gesprochen und er hat gesagt, es ist halt so. Jetzt bin ich mir nämlich dann unsicher, ob wenn Alexander jetzt sagt, Leute, lass uns mal mit dem Spielleiter reden und sagen, das funktioniert so nicht, ob er dann da alleine steht. Weil die anderen sagen, ja, so spielen wir immer, das ist halt so, da muss man das mal akzeptieren, dass das so ist.
Mhm.
Aber ich finde, das ist halt nicht so.
Ja.
Und das muss auch nicht so laufen, weil ein Misserfolg bedeutet nicht, dass sein Charakter inkompetent ist oder tollpatschig ist. Ich meine, was kann man noch machen, wenn man als Spielleiter jetzt selber beschreibt, was der Misserfolg für Konsequenzen hat? Was kann man da machen, damit die Charaktere nicht inkompetent oder tollpatschig wirken?
Als Spielleiter, was man da machen kann.
Ja.
Das erste, was ich sagen würde, ist anders beschreiben oder zumindest den Spielern auch immer das Recht des Vetos lassen, dass Spieler auch jederzeit sich dazu äußern darf und sagen, nee, also beim besten Willen, wenn mir jetzt die Hose da aufreißt, ja, sowas kann passieren, aber es muss ja jetzt nicht unbedingt einmal hinten, dass man meinen blanken Hintern komplett sieht sein oder so.
Ich finde auch, man kann zum Beispiel auch ja hingehen als Spielleiter und sagen, dass der Misserfolg des Charakters nicht durch den Charakter selber begründet ist, sondern durch die Umstände. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Dieb schleicht über ein Dach. Er schafft seine Klettern, Athletik, was auch immer Probe nicht auf diesem Dach, um da oben rumzulaufen. Das muss ja nicht bedeuten, dass der jetzt da zu dumm ist, um sich festzuhalten, da irgendwie auf irgendwas ausrutscht, also so ganz dumm, sondern es könnte auch einfach sein, dass zum Beispiel da ein lockerer Dachziegel ist. Und jetzt rutscht halt der Dachziegel weg. Oder da ist ein brüchiger Dachziegel und der Dachziegel bricht unter seinem Fuß weg. Dann kann aber der Dieb ja nichts dafür.
Ja.
Weil die Umstände haben dann dafür gesorgt, dass er gescheitert ist, aber nicht er. Und sowas, finde ich, kann man auch machen.
Ja, da hast du vollkommen recht. Was wieder das Problem aufwirft, du bist Spieler und dein Spielleiter hat die Kontrolle darüber, weil er ist ja der, der das beschreibt. Das heißt, du kannst dieses Problem nur lösen, wenn du mit der Person sprichst.
Ja, wobei der Spielleiter in dem Fall, ich weiß nicht, Alexander, du kannst es natürlich nochmal probieren, mit ihm zu sprechen und ihm da andere Wege, wie man das auch machen kann, aufzuzeigen. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, von dem, was du da so sagst und dass auch der andere Spieler sagt, nee, das ist eben einfach so, dass er da vielleicht auch ein bisschen beratungsresistent ist. Und dann musst du dir vielleicht wirklich überlegen, ob es nicht sinniger ist, einfach die Gruppe zu wechseln und mit jemandem zu spielen, der da einen anderen Spielstil hat. Weißt du, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn du dir diese Beispiele anguckst, dass der Spielleiter, aber also wenn das so nicht ist, sorry, aber an diesen Beispielen, die wir haben, kommt es mir so vor, als ob der eine gewisse Freude daran hat, die Charaktere lächerlich zu machen.
Ja.
Weil ich meine ganz ehrlich, also ja, okay, der klettert da über dem Zaun, dem reißt die Hose auf. A, er fällt dann noch frontal aufs Gesicht dabei, die Hose wird aufgerissen, so weit, dass man seine Unterwäsche sieht und die... Also damit könnte man es ja auch belassen. Das ist ja schon erniedrigend genug. Aber dann geht der Spielleiter auch nochmal hin und lässt die Räuber sich immer noch darüber lustig machen. Also dann hackt der ja immer auch nochmal dann in diese Szene rein. Oder ich meine, dieses mit dem Ritter. Der schafft dann da seine Reitenprobe nicht und dann wird das dann so dargestellt, dass der Sattel verrutscht, weil er den nicht fest genug gezogen hat. Das ist doch ein Ritter. Dem passiert doch so ein Fehler nicht, dass er den Sattel nicht fest genug zieht und dann fällt er da vom Pferd, weil der Sattel da verrutscht ist. Also weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, oder hier mit dem Kämpfer, als der mit seinem Schwert nach hinten und dann fällt er nach hinten, weil er das Gewicht des Schwertes in Begleitung mit seinem Ausholen sich da verschätzt hat. Also, oder der Dieb, der da ruft, oh Gott sei Dank. Das sind ja auch so eklatante Fehler, die er jetzt hier zeigt, die ja wirklich die Charaktere tollpatschig, lächerlich und inkompetent wirken lassen. Und das ist ja die Absicht des Spielleiters auch. Weiß nicht, ob man da rauskommt.
Ja, das ist dann auch die Frage, worin das begründet liegt, dass der Spielleiter das so macht. Also es könnte halt auch sein, dass das einfach so ein Spielleiter ist, für den das so ein Comedy-Element ist. Dass er das dann, ja, Slapstick, dann einfach in dem Moment lustig findet, aber dann auch im nächsten Moment sehr sich davon distanzieren kann und für den nicht so weiterzieht und auf dem Charakter hängen bleibt, dass dem ständig so Sachen passieren. Und der deshalb das Problem gar nicht so groß sieht. Aber es ist wirklich wichtig, dass man das anspricht, dass man als Spieler wirklich dieses schlechte Gefühl hat und er bei einem dieses schlechte Gefühl verursacht.
Weil es macht ja den eigenen Charakter, wie man sich den vorstellt, auch irgendwie ein bisschen kaputt. Wenn du jetzt nicht die Vorstellung von deinem Charakter hast, dass der tollpatschig ist oder dass der in irgendeiner Art und Weise inkompetent ist, ich meine, das kann ja auch Spaß machen, so einen Charakter zu haben, der super tollpatschig ist und dem immer irgendwie alles schief geht. Aber wenn dein Charakter ja so nicht gedacht ist und dann passieren dem immer so lächerliche Sachen, das ist schon ein Ärgernis. Wobei ich muss auch sagen, ich kann auch ein bisschen diesen Punkt verstehen, dass der Spielleiter sagt, Spieler verharmlosen Misserfolge immer. Also ich würde das nicht so pauschal sagen, weil das ja so eine Typfrage ist, aber ich kann mir auch Spieler vorstellen, die tatsächlich, wenn sie immer die Freiheit hätten zu entscheiden, immer das doch auf einem Level lassen mit, ja, dann schaffe ich das jetzt einfach nicht und ja, ich versuche da hoch zu klettern und also die das dann immer wirklich sehr runterspielen und da wirklich immer so einen ganz leichten Weg rausnehmen, dass da nicht mehr raus erwächst, abgesehen davon, dass sie halt die Probe nicht geschafft haben.
Und es kann dann natürlich auch die Spieler geben, also die sich voll da rein versteifen, dass sie dann so super tollpatschig ihr Charakter sein wollen. Und so, und dann da so eine super Witznummer mit ewig langen klassischen Domino-Effekten, was dann alles passiert, nur wegen einer Sache dann anfangen, dass es dann auch wieder störend sein kann.
Auf jeden Fall, da hast du recht. Oder die dann vielleicht auch hingehen und eine Konsequenz aus ihrem Fehlschlag heraufbeschwören, der dann vielleicht auch für die ganze Gruppe irgendwie richtig blöd ist. Ja, da muss man, finde ich, auch ein gutes Gespür haben. Aber ich wollte nochmal darauf zurück, auf diese Misserfolgssache. Ich habe auch in einem Regelsystem, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches es ist, ist auch egal, aber was gehört, was mir irgendwie immer klar gewesen ist, aber nie bewusst und was ich finde, was man sich sehr bewusst machen soll. Weil ein Misserfolg bedeutet, dass das Ziel, was dein Charakter erzielen wollte, nicht erreicht wird. So, warum betone ich das so? Wenn man zum Beispiel jetzt einen Dieb hat und der soll jetzt eine Tür aufbrechen mit einem Dietrich, damit man da reinschleichen kann, um dann unbemerkt in das Gebäude reinzukommen. Jetzt scheitert der. Du kannst jetzt hingehen und sagen, ja, du hast es nicht geschafft, das Schloss ist zu schwierig. Bringt dir das so viel? Vielleicht. Kann man machen. Was man aber auch machen kann ist, der schafft es, das aufzuschließen, aber hinter der Türe steht direkt eine Wache, der jetzt sieht, dass die Leute da reinkommen. Das heißt, das Ziel der Charaktere, ja unbemerkt in das Haus reinzukommen, ist ja nicht erfüllt worden, weil sie ja sofort erwischt worden sind. Aber es lag nicht an der Inkompetenz des Charakters oder daran, dass er da jetzt das Schloss nicht aufbekommen hat. Weißt du, was ich meine? Ist das ein gutes Beispiel für das, was ich meine?
Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Wobei ich jetzt deinen letzten Punkt mit dem, ja, das ist ja kein für dessen Inkompetenz, gar nicht jetzt so wichtig fand, sondern der wichtige Punkt, den du ja jetzt eigentlich machen wolltest, der war, dass diese Sache ja gerade das hat, dass es dieses, es geht noch weiter, obwohl du den Misserfolg hattest. Und Misserfolg ist keine Einbahnstraße so, sondern das betont ja sehr stark dieses, euch ist das nicht gelungen, aber es ändert die Situation so und so, dass sofort es vom Spiel her weitergeht.
Failing forward meinst du? Ja. Genau, ja, es ist auch ein Failing forward, also dass aus einem Fehlschlag die Weiterführung der Geschichte eine neue interessante Szene passiert und man nicht jetzt hier in der Sackgasse auf einmal endet. Aber mir geht es halt auch wirklich einfach darum, dass ein Misserfolg ist, der Charakter hat sein eigentliches Ziel nicht erreicht. Und das heißt aber nicht, dass er das, was er machen wollte, nicht geschafft hat. Es hatte nur nicht das Resultat, was er eigentlich anstreben wollte. Mhm. Und ich finde, das ist was, wie man viel besser mit Misserfolgen von Spielern umgehen kann. A, du beschreibst die Misserfolge so, dass nicht die Inkompetenz des Charakters oder die Tollpatschigkeit des Charakters daran schuld ist, dass das nicht funktioniert, sondern die Umstände sind daran schuld. Es könnte auch zum Beispiel sein, dass der Charakter irgendwas machen will, er würfelt einen Misserfolg, aber er ist dann nicht daran gescheitert, sondern vielleicht passiert dann etwas, was ihn daran hindert, dann die Sache zu machen, an der er gescheitert ist.
Ja.
Oder du gehst eben hin und sagst, das Scheitern ist ein Failing Forward. Da finde ich, dann ist es netter für dich als Spielleiter, weil es irgendwie weitergeht, weil du nochmal was Interessantes mit einbringen kannst. Es ist aber auch netter für die Spieler, weil die Spieler dann nicht so sehr Angst davor haben zu scheitern. Ich habe auch manchmal, je nachdem, was man spielt oder was für einen Charakter du spielst, finde ich, bist du ja einverstandener damit, dass der scheitert oder weniger einverstanden damit, dass der scheitert. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, aber du musst vielleicht mal jetzt noch ein Beispiel bringen.
Es gibt einfach Charakterkonzepte, da spielst du vielleicht einen einfachen Bauern, der jetzt gerade auszieht, um auf Abenteuer zu gehen. So, bumm. Von dem erwartet halt niemand viel. Das ist halt ein Bauer und jetzt geht er auf Abenteuerreise. Der ist halt unerfahren, der kennt halt diese ganzen Sachen nicht und wenn er daran scheitert, sich dem König gegenüber gebührlich zu verhalten, dann wundert das keinen. Und dann hast du aber, vielleicht spielst du einen Ritter. Und wenn der sich dem König gegenüber ungebührlich verhält, dann ist das doof, weil das erwartest du von deinem Ritter, dass der weiß, wie er sich dem König gegenüber gebührlich verhält. Und nur weil du dann deine Etiketteprobe nicht geschafft hast und dann stammelt dein Adeliger dann da rum und sagt, hey Alter, was willst du? Oder irgendwie sowas, dann macht das keinen Sinn für dich. Und dann willst du eben mit diesem Charakter nicht in diesen Situationen scheitern, wo du mit anderen Charakteren das aber kein Problem wäre, in diesen Situationen dann zu scheitern und da ein bisschen schlecht rauszukommen, ein bisschen schlecht zu wirken.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es zeigt sich an dieser Problematik extrem, dass Misserfolge wirklich im Rollenspiel sowas ist, was mit der Gruppe wichtig wäre zu besprechen. Einfach ein wichtiges Thema ist. Ich sehe das auch bei unserer Spielrunde. Wir haben da ja jetzt relativ viele Powered by the Apocalypse-Systeme gespielt. Und da ist es ja auch immer so, dass bei einem Erfolg mit Haken regeltechnisch vergleichsweise stark ausgeschrieben ist, was dann passieren kann, so, ne? Und einem als Spieler oder Spielleiter dann auch die Auswahl entsprechend einfacher fällt. Da kann man ja manchmal sogar tatsächlich als Spieler auswählen, was der Negativeffekt dann ist. Aber so ein Komplett-Misserfolg, manchmal, weil der nicht ganz so stark ausdifferenziert regeltechnisch ist, dann sich so die Frage stellt, so, ja, was kann jetzt da alles auf einen an Konsequenzen zukommen.
Wobei ist da, du hast, ich glaube, noch kein Regelsystem zu einem PPTA gelesen, wobei es immer noch die Spielleiterspielzüge gibt. Die harten Moves und die Soft Moves, was dann so Sachen sind wie trenne die Gruppe, gebe Schaden, gebe Zustände und sowas alles. Also du hast schon so eine Liste an Sachen, die dir an die Hand gegeben sind, wie du dann als Spielleiter darauf reagieren kannst. Mhm. Erhöhe die Gefahr oder irgendwie sowas. Aber es verlangt von dem Spielleiter schon auch immer, dass man sehr gut improvisieren kann und dann auch im richtigen Moment eine richtig gute Idee dann hat, wie man damit umgeht. Das finde ich immer etwas schwierig manchmal. Wie kann ich das jetzt dann auch interessant noch machen, jetzt diesen Fehlschlag?
Ja.
Oder will ich dem Fehlschlag jetzt gerade so viel Zeit auch einräumen, dass er noch interessant wird, oder gehe ich jetzt dann doch einfach mal darüber hinweg, weil uns das jetzt ein bisschen davon abhält, was jetzt eigentlich Sache ist? Das ist ja auch immer sowas, was man dann so ein bisschen gucken muss.
Und da ist dann wieder die Frage, ob man, wenn es zum Fehlschlag kommt, man das nicht generell auch so ein bisschen freistellt, wer in der Runde dann sich dazu äußern kann. Weil prinzipiell jeder kann ja seine Idee zu etwas äußern. Wenn man die lange diskutiert, klar stört das den Spielfluss in gewisser Weise, aber kann ja jeder seine Idee äußern und dann nimmt man die beste.
Ja, das sind auch noch so zwei Sachen, die ich auch schon gemacht habe. Erstens, ich bin bei einem Fehlschlag hingegangen oder bei einem Erfolg mit Haken und habe zwei Alternativen geboten, wo dann der Spieler entscheiden konnte, was passiert. Erstens, es passiert das oder es passiert das. Was von beidem willst du? Hatten wir vor kurzem erst in Ruinen von Deki, als ihr durch die Abwasserkanalisation gefahren seid mit einem Boot und die Fahrenprobe hat nicht funktioniert. Also die Gefahrtrotzenprobe, um das Boot zu fahren, hat nicht funktioniert. Und dann habe ich auch dem Spieler, der da gescheitert ist, gesagt, so, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. A, ihr landet jetzt doch noch im Wasser. Dann seid ihr alle nass und kommt nass und stinkend, noch stinkender, als ihr sowieso schon seid, aus der Kanalisation raus. Oder du schaffst es noch mit dem Boot, dass ihr ankommt, aber du verlierst einen Gegenstand. Und dann konnte er selber entscheiden, welche Konsequenz von den beiden er möchte. Oder was man auch machen kann, ist wirklich, dass man sagt, so, du bist jetzt gescheitert, was kann das jetzt für eine schlimme Folge haben? Was könnte jetzt passieren? Und man das dann so in die Gruppe gibt. Und dann können auch die Spieler selber entscheiden, was für eine schlimme Konsequenz das jetzt haben soll. Das finde ich auch manchmal wirklich gut, weil nämlich jeder Spieler ja dann selber seine Grenze sagt. Was ist noch okay für meinen Charakter zu erleiden? Und was ist dann zu viel für mich? Weil ich entscheide ja dann. Und wenn man wirklich sagt, so, was ist jetzt das Schlimme, was dir passiert, hat man auch nicht das Problem, dass die Spieler das dann super verharmlosen. Weil du ja schon per Definition sagst, was ist das Schlimme. Das kann man nämlich dann auch so machen, wenn man geschickt fragt. So, du verlierst jetzt einen Gegenstand. Welchen Gegenstand verlierst du jetzt? Oder du bringst jetzt jemanden in Gefahr. Wen bringst du jetzt in Gefahr und wie ist der jetzt in Gefahr? Dann gibt man den Spielern die Freiheit, Sachen zu entscheiden, setzt ihnen aber auch zugleich schon einen Rahmen, in dem sie überlegen können. Das finde ich nämlich auch oft sehr wichtig. Mhm. Weil wenn man alle Freiheiten hat, hat man manchmal die Entscheidungsparalyse. Ich habe zu viele Möglichkeiten, was ich entscheiden kann, dass ich zu keiner Entscheidung mehr fähig bin. Aber wenn man einen engeren Rahmen setzt, einen kleinen Raum, in dem Entscheidungen getroffen werden können, dann kann man sich besser auf das fokussieren, was man dann entscheidet. Also das ist auch eine gute Möglichkeit, mit Misserfolgen umzugehen, dass man den Spielern sagt, entscheide, was ist jetzt die Konsequenz, wen bringst du jetzt in Gefahr, wie sorgst du jetzt dafür, dass sich das Ganze jetzt gerade verschlimmert?
So, die Ideen zu, wie man mit so Misserfolgen umgeht und sonst irgendwas, die wir jetzt bisher vorgebracht haben, die finde ich alle gut. Jetzt ist aber immer ja noch das Problem, wie Alexander das gegenüber dem Spielleiter anbringen kann. Und ja, das Gespräch muss auf jeden Fall gesucht werden und einem Zettelchen schreiben wäre lächerlich oder sowas. Und da ist jetzt die Frage, ja, wie macht man das am besten?
Also ich sehe das auch wie du, dann kann das Gespräch gesucht werden. Alexander, ich würde dir raten, sag vielleicht so, wenn wir das nächste Mal spielen, möchte ich vorher noch mal eine halbe Stunde was mit euch besprechen oder so, dass man dann schon allen sagt, ich möchte noch mal was besprechen mit euch, dass alle darauf vorbereitet sind. Und dass man dann hingeht und sagt, so, mein Problem ist, mir gefällt das nicht so gut, wie die Misserfolge dargestellt werden. Ich finde, mein Charakter wirkt dann irgendwie lächerlich und tollpatschig. Können wir das irgendwie abändern? Können wir das so oder so machen? Ist eine Möglichkeit. Wenn der Spielleiter da irgendwie nicht drauf eingeht, finde ich, dann sehe ich noch eine andere Möglichkeit. Also entweder weiß der Spielleiter es einfach nicht besser, dann könnte man ihm natürlich diese Tipps geben, aber es kann sein, dass der damit auch dann einfach nicht viel anfangen kann. Aber was hältst du von der Möglichkeit, wenn Alexander sagt, so, ich meister jetzt mal was. Mhm. ich bin jetzt mal der Spielleiter und dann diese Sachen, die wir aufgezählt haben, da benutzt, um dem anderen Spielleiter zu zeigen, so könnte man es auch machen. Und das sind so Methoden und jetzt erlebst du diese Methoden schon in der Praxis und nicht nur als Theorie aufgelistet. Denkst du, das wäre eine gute Idee?
Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Mir fällt noch dazu auf jeden Fall ein, wenn man ein Problem hat oder so, ist eine der besten Vorgehensweisen der Argumentation meistens, dass man sagt, das ist das Problem und ich empfinde so und so. Deswegen ist das von dir so gewollt, dass ich mich so empfinde.
Könnte aber auch als Vorwurf aufgefasst werden, finde ich. Weil es natürlich irgendwie so ein bisschen sagt, machst du das absichtlich, dass ich mich scheiße fühle? Machst du das absichtlich, dass ich mich erniedrigt fühle? Das ist...
Ich weiß, ist kritisch, ist aber bei manchen manchmal so dieser Weckruf, um wirklich darüber nachzudenken, über das Problem und nicht einfach zu sagen so, ist mir doch egal.
Ja, das stimmt. Alexander, such das Gespräch mit deinem Spielleiter, such das Gespräch mit deiner Gruppe. Fakt ist, das muss nicht so sein, das ist auch nicht immer so. Es könnte einfach an dem Spielstil deines Spielleiters liegen, daran, dass er eben dieses Slapstick interessant findet. Und das auch in dem Moment interessant findet, dass die Charaktere tollpatschig sind und er, wie Benny eben auch gesagt hat, das aber quasi gar nicht so sehr in Verbindung mit der Persönlichkeit des Charakters sieht, wie du das offensichtlich machst. Vielleicht reicht es ihn darauf, mal nochmal aufmerksam zu machen, wirklich in einem Rahmen und dann nochmal mit ihm drüber zu sprechen. Vielleicht bringt es was, ihm andere Wege aufzuzeigen, andere Sachen zu geben, wie man damit umgehen kann. Vielleicht bringt es was, ihm selber zu spielleiten und das zu zeigen, wie man es anders machen kann. Und ihm auch einfach ganz klar zu sagen, was du dabei fühlst und wie du dich damit fühlst, wenn er das so macht, dass ihm das auch vielleicht nochmal bewusst ist, dass du das anders empfindest, als er das empfindet. Und dass das mehr mit dir macht, als es offensichtlich mit ihm macht.
Wir hoffen auf jeden Fall, dass dir das weiterhelfen wird, dass sich an der Situation dann was ändert.
Ja, auf jeden Fall. Und im Zweifelsfall, wenn sich nichts ändert, ist es einfach nicht die Spielgruppe für dich. Das hatten wir auch schon mal erwähnt. Manchmal stimmt einfach die Chemie nicht. Manchmal stimmt einfach der Spielstil nicht. Manchmal kommt man einfach mit anderen Menschen da nicht gut klar oder mit deren Spielart und Weise. Dann musst du vielleicht einfach schauen, dass du eine andere Spielgruppe findest. Wobei das nicht immer der erste Weg sein sollte. Aus der Gruppe rausgehen und was anderes suchen, sondern erstmal das Gespräch suchen und wenn das aber nicht weiterführt. Oder da noch andere Gründe mitschwingen, warum das nicht so einfach ist. Dann muss man sich einfach voneinander trennen. Am Ende bringt es dir ja nichts. Und ihm bringt es auch nichts, wenn du unglücklich da bist und dich immer ärgerst. Genau, aber dann kommen wir zu unserem nächsten Ratschlag. Und der stammt von Jens. Und Jens hat dafür gesorgt, mit dem, was er uns geschickt hat, dass wir eine neue Kategorie oder eine neue Unterkategorie unter unseren Ratschlägen haben. Denn Jens hat uns selber einen Ratschlag geschickt. Er fragt nicht nach Rat, sondern er gibt uns Rat. Und das ist auch was, was ihr gerne machen könnt, wenn ihr einen Tipp für andere Spieler, Spielleiter habt, dann schickt uns die auch gerne und wir lesen die hier vor, genauso wie Jens das auch gemacht hat. Also hören wir mal. Hey ihr zwei, erstmal vielen Dank für euren tollen Mitmachcast. Hab ihn letzte Woche entdeckt und mit Freuden festgestellt, dass ich nicht erst 120 Folgen aufholen muss. Warte mal ab, Jens.
Das dauert aber noch lange.
Aber wir hoffen, dass wir da noch hinkommen.
Und man muss jetzt natürlich sagen, dass unser Format natürlich jetzt auch nicht so zwingend ist, dass man dann die vorherigen Sachen gehört haben muss. Wir beziehen uns zwar natürlich trotz alledem, wie das jeder Mensch tut, auf Dinge, die in der Vergangenheit gewesen sind und so, aber wir hoffen, dass wir eure Probleme und dergleichen auch immer so erörtern, dass die Folge halt für sich alleine stehen kann.
Genau. Bei eurer Folge 1, Einstieg ins Rollenspiel, kam mir meine zweite Erfahrung als Spielleitung wieder in den Sinn. Ich bin zwar in der Schulzeit schon mit AD&D in Berührung gekommen, aber die Clique, in der wir das ausprobiert haben, war komplett unerfahren und in der Nachbetrachtung haben wir vermutlich eher so etwas gesucht wie Diablo 2 am Tisch. Fast forward. Mit 20 wurde ich durch einen Kumpel in eine schon lange bestehende Gruppe eingeladen, die schon die Filiason-Kampagne und vieles mehr gespielt hat. Dort habe ich dann Rollenspiel gesehen, wie es mir bis heute gefällt. Ein gutes Jahr danach dachte ich, ich versuche dieses Gefühl an Freunde weiterzugeben und habe das erste Abenteuer der Spielstein-Kampagne geleitet. Das war meine erste echte Meistererfahrung, die durch unerfahrene SpielerInnen zwar etwas chaotisch, aber noch gut zu steuern war. Die echte Feuerprobe war dann aber, dass ich das gleiche Abenteuer nochmals für meine Gruppe erfahrener SpielerInnen geleitet habe und pardon my French, heilige Scheiße haben die mich an den Rand meiner nicht vorhandenen Fähigkeiten gebracht. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Unterschied zwischen frisch erstellten und erfahrenen Charakteren gesehen. Nachdem der Schelm im fliegenden Fass einen Aufklärungsflug machte, der Barbar auf Rückfrage nach der Menge der Gegner mit »nur drei« eine Tür eingetreten hatte und zusammen mit einem Jäger die Besatzung einer Burg innerhalb kürzester Zeit auslöschte, lernte ich sehr schnell zu improvisieren. Das Feedback, das ich bekam, die Tipps und Tricks hinterher, kann ich heute, über 15 Jahre später, noch super nutzen und leite, wenn es sein muss, aus dem Stegreif ein kleines Abenteuer. Insofern ist meine Empfehlung, vor allem für beginnende Spielleitungen, sucht euch erfahrene SpielerInnen, die euch wohlwollend fördern und fordern. Beste Grüße, Jens.
Das wohlwollend, das ist, finde ich, für mich ein unglaublich wichtiger Punkt, weil es gibt auch so erfahrene Spieler oder nicht so erfahrene Spieler, die irgendwie eine große Freude daran zu haben scheinen, einen Dinge einfach zu Problemen zu machen und dafür zu sorgen, dass das Abenteuer einfach in die Hose geht.
Absolut. Das, glaube ich, ist Jens aber auch bewusst. Deshalb sagt er, es gibt nichts Besseres als erfahrene SpielerInnen, die wohlwollend dich unterstützen, dich fördern wollen, dich aber auch fordern wollen, aber immer auf eine sehr, sehr positive Art und Weise. Ich habe ihn auch nochmal nachgefragt und er spielt auch immer noch mit diesen Menschen. Einer ist nur ausgeschieden, die anderen sind alle noch in dieser Gruppe drin. Sie haben sich sogar noch vergrößert und es läuft immer alles sehr, sehr harmonisch. Also hat er wirklich eine richtig tolle Gruppe gefunden, die da richtig wohlwollend ist, die harmonisiert miteinander. Und ich glaube, das ist das, was man sich wirklich einfach wünscht. Und ich würde sagen, das ist auch das, was wir jetzt in der Gruppe, in der wir jetzt sind, die zwar klein und fein ist, aber dass das bei uns auch so ist.
Ja.
Dass es immer wohlwollend ist, dass man immer nur das Positivste für die anderen auch einfach möchte.
Und ich finde das eine echt tolle Sache, wenn du als Neuling oder so dann wirklich die Unterstützung von Leuten hast, die mehr Erfahrung haben, die dich dann auch einfach bekräftigen und bestärken da drin. Ja, mach ruhig weiter mit dem Spielleiten und dir eventuell auch Tipps und Tricks geben.
Auf jeden Fall, weil ich habe auch wirklich, nachdem wir diese Folge Einstieg ins Rollenspiel aufgenommen haben, habe ich selber darüber nachgedacht und habe gedacht, boah, wie viel weiter wären wir in unserem Rollenspiel, wenn wir erfahrene Spieler bei uns in der Gruppe gehabt hätten.
Von Anfang an meinst du so?
Von Anfang an.
Die halt einfach schon die Erfahrungen gemacht haben und einem dadurch direkt auf gewisse Problematiken hinweisen können, davon abhalten.
Ich habe das Gefühl, wir mussten uns alles selber erarbeiten, selber bewusst machen, selber verändern. Und dann ist ja erst im Laufe der Zeit, dass man so viel Zugriff auf irgendwelche Bücher hat, in denen auch nochmal Tipps für Spielleitungen drin sehen oder dass man im Internet auch nochmal mehr dazu finden kann oder dass man irgendwelche YouTube-Videos dazu sehen kann, wo Leute Tipps und sowas alles geben, was dann nochmal bereichert von außen heraus. Und ich glaube, das hätte uns auch gut getan, wirklich einen erfahrenen Spieler stetig dabei zu haben, der uns das am Anfang vereinfacht hätte.
Das kann auf jeden Fall gut sein. Ist leider nicht so gewesen.
Ich meine, am Ende des Tages sind wir ja auch die ganzen Jahre über glücklich mit dem gewesen, was wir gemacht haben. Also ich meine, du spielst nicht 20 Jahre Rollenspiele, wenn dir das keinen Spaß macht in diesen 20 Jahren. Ich meine, es gab Momente, die waren ärgerlich und es gab Momente, die waren blöd und doof. Und wir hatten Spieler, die waren problematisch. Da geht man dann auch durch und macht dann weiter. Aber im Grunde macht es einem ja immer noch so viel Spaß, dass man es nicht aufgibt.
Es gibt gewisse Erfahrungen, die muss man erstmal machen, um die Problematik der Sache zu verstehen und es dann beim nächsten Mal anders zu machen.
Wie ist das jetzt mit dir? Ich meine, wir haben jetzt leider, das stimmt ja sogar gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt ja leider schon länger keine neuen Spieler mehr, aber das stimmt ja gar nicht. Wir haben jetzt unsere kleine Schwester und ihre Freundin dazu gezwungen. Nein, wir haben sie gefragt, ob sie möchten und sie haben zugestimmt und ich frage sie auch immer wieder, ob sie noch möchten und sie sagen, ja, sie möchten noch gerne weiterspielen, dass die jetzt mit uns spielen. Mir macht das immer große Freude, mit neuen Menschen zu spielen, mit Menschen, die noch kein Rollenspiel gemacht haben und die da einzubinden und da herzlich willkommen zu heißen und ihnen mit Tipps zur Seite zu stehen, auch so ein bisschen die Regeln nochmal zu erklären und auch noch 10-mal zu erklären, bis das dann irgendwann verstanden ist und hier noch einen Tipp zu geben und da noch einen Tipp zu geben und auf die Ideen auch nochmal einfühlsamer einzugehen, als ich das vielleicht bei anderen machen würde, die schon eine längere Spielerfahrung haben.
Also mir macht das auch große Freude. Ich merke nur auch immer, dass ich mich manchmal dann so frage, ob ich die Leute nicht zu sehr bevormunde, könnte man das so bezeichnen,
ja.
Oder einfach irgendwie ein bisschen dann zu sehr überfordere mit dem, was ich ihnen dann eventuell noch an Ratschlägen gebe, was sie machen könnten.
Dass du ihnen quasi die Selbstbestimmung nimmst und die Möglichkeit, selbst zu wachsen, weil du ihnen immer sagst, mach das, das, das oder das und sie dann gar nicht in die Verlegenheit kommen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Ja, das ist was, wo man wirklich dann auch ein bisschen aufpassen muss, dass das nicht passiert.
Ich habe ja eine Zeit lang Dungeons & Dragons, als ich in Bonn studiert habe, mit einer Fremdenrunde gespielt. Und da hatten wir auch immer denselben Spielleiter. Und da war es auch so, die Spielart dieser Gruppe war in vielen Belangen recht anders und so. Und da habe ich auch oft zu dieser Gruppe gesagt, ja, wir machen in unserer Runde die Sache so und so oder dieses und jenes. Und habe da dann auch mal hin und wieder so Tipps rausgehauen. Aber da hatte ich auch immer so dieses, dass ich so dachte, so sei trotzdem vorsichtig damit, weil du willst ja nur Ratschläge geben und du willst ja jetzt hier keinen damit kritisieren oder sagen, das ist so falsch, wie er das macht, damit es wirklich noch als Idee und Ratschlag rüberkommt, als das wäre auch eine Möglichkeit, wollen wir es mal ausprobieren oder so.
Ja, verstehe ich. Weil es ist ja auch in Ordnung, wenn andere Leute anders spielen und nicht so spielen, wie du spielst. Das heißt ja nicht, dass das weniger Rollenspiel ist, dass das denen weniger Spaß macht. Das heißt vielleicht nur einfach, dass es nicht deine Spielweise ist. Es gibt 1.001.000 Spielweisen und jede davon ist in Ordnung, solange sie niemanden verletzt. Das sage ich immer noch mal dazu, weil das sind Sachen, wo ich finde, das geht dann einfach nicht.
Ja, irgendwo gibt es immer Grenzen, ne?
Irgendwo gibt es immer das Extrem. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass der Jens uns ja hier erzählt, dass ihm nicht bewusst war, was es für ein Unterschied ist zwischen frisch erstellten und erfahrenen Charakteren, mit was man da rechnen muss, was das Machtpotenzial angeht. Im Vergleich zueinander. Das kann ich mir schon vorstellen, dass er da auf einmal mit großen Augen da gesessen hat und nicht mehr wusste, was er da machen soll.
Ich kann mich auch noch erinnern, als wir damals gespielt haben, dass wir dann auch öfters mal so Sachen hatten, dass dann irgendjemand dann noch irgendein Artefakt quasi aus dem Hut gezaubert hat, dass er aus irgendeinem anderen Abenteuer unter einem anderen Spielleiter hatte, wo man dann als Spielleiter dann gerade nicht damit gerechnet hat, dass das jetzt auftauchen könnte, also das so gar nicht auf dem Radar gehabt hatte und man manchmal dann auch so echt so dachte so, ah, warum hat der dieses Artefakt überhaupt?
Ja, dieses Artefakt zerschlägt mir jetzt in seiner Macht mein ganzes Abenteuer. Ja, sowas kann dann auch passieren. Das bietet auf einmal Möglichkeiten, die ich nicht bedacht habe. Oh nein, dann muss man entweder improvisieren oder ja, mal schauen, was man dann macht. Das ist dann eine Schwierigkeit. Also ein guter Tipp ist immer, sich mal die Charakterbögen der Charaktere anzugucken, wenn man die jetzt nicht gerade frisch neu mit den Spielern erstellt hat oder man die Charaktere dann nicht kennt und dann schon mal, ist aber sowieso immer hilfreich. Wenn man jetzt nicht gut im Improvisieren ist und immer besser so eine gewisse Vergewisserung hat, dann sollte man sich die Charakterbögen angucken. Und gucken, welche Fähigkeiten die Charaktere haben. Weil wenn man das nicht weiß, das kann einen dann schon kalt erwischen. Also ich muss sagen, zum Beispiel bei Dungeon World weiß ich nicht unbedingt, welche Fähigkeiten ihr alle habt. Und ich lese mir das auch nicht durch. Aber da bin ich aber jetzt auch mittlerweile erfahren genug, dass auch wenn ihr da auf einmal irgend so eine Fähigkeit aus dem Hut zieht, wo ich denke, huch, echt, das kann der? Dass ich da das dann noch damit umgehen kann. Und im Zweifelsfall erstellt ihr jetzt gerade eben eine Feuerwand, die Räuber von euch, die euch überfallen wollen, abschneidet und ihr flüchtet dann eben einfach und es gibt jetzt keinen Kampf gegen die Räuber. Okay,
ja.
Was soll's? Dann habt ihr das jetzt eben auf diese Art und Weise gelöst. Wenn ihr das gerne auf die Art und Weise lösen möchtet, ist das für mich in Ordnung.
Und wenn es zu leicht wird oder so, dann hat man als Spielleiter immer noch die Möglichkeit zu sagen, kurze Pause, hört mal. Die Sache ist so, ich wollte euch jetzt hier einen spannenden Kampf bieten. Wenn ihr das macht, dann überspringen wir diesen Kampf total. Wollt ihr das nicht? Und dann wieder ins Spiel zurückzugehen.
Absolut. Ich finde auch, es gibt wirklich einen Unterschied zwischen erfahrener Spieler mit neuem Charakter, also unerfahrenem Charakter, oder unerfahrener Spieler mit unerfahrener Charakter. Das macht auch nochmal einen großen Unterschied. Ich finde, ein erfahrener Spieler, wenn der sich einen neuen Charakter macht, das ist auch immer noch was anderes, also ein Stufe 1 Charakter, ist immer noch mal was anderes, was der schon dann mit dem Charakter kann oder wie er dann schon spielen kann, als ein unerfahrener Spieler mit einem Stufe 1 Charakter. Das ist auch noch mal anders einfach. Erfahrene Spieler sind einfach anders als unerfahrene Spieler, weil die haben andere Ideen. Wobei auch unerfahrene Spieler mit ganz komischen Ideen auch immer auf einmal um die Ecke kommen können, wo du überhaupt nicht dran gedacht hast, weil natürlich vielleicht auch deren Ideen nochmal nicht so geprägt in vielleicht gewisse Richtungen ist, wie das bei erfahrenen Spielern irgendwann der Fall ist.
Die nochmal ganz Neues einbringen.
Weil die nochmal mit ganz anderen Erfahrungen reinkommen und du hast vielleicht als Spieler so und ähnliche Situationen schon 10.000 Mal in anderen Abenteuern gehabt und bist dann vielleicht auch sehr auf eine Sache.
Deswegen sind eigentlich beide gerne gesehen, sowohl der unerfahrene Spieler als auch der erfahrene Spieler.
Das stimmt. Weil sie beide auf unterschiedliche Art und Weise etwas beitragen können. Wenn sie wohlwollend sind, wenn sie positiv sind, wenn sie mit der Gruppe harmonisieren wollen, dann ist das wirklich eine sehr große Bereicherung für alle.
Neue Spieler haben auch oft, wenn sie jetzt nicht so super extrovertiert sind, das Problem, sich zu äußern, also in der Spielrunde. Erstmal da so reinzufinden, warm zu werden, überhaupt mit ihrem Charakter zu handeln und so. Und da habe ich auch immer das Gefühl, wenn du erfahrene Spieler dabei hast, die achten dann natürlich auch schon sehr darauf, diesen Leuten auch ihr Rampenlicht zu geben. Oder fragen die dann auch einfach mal so, ja, und was machst du denn so?
Genau, oder die gehen mit ihren Charakteren und sagen so, hey, oh wow, du siehst ja aus wie jemand, der weit gekommen ist. Und versuchen die Spieler dann auch wirklich mit einzubeziehen. Oder sagen, hör mal, hast du eine Idee, was wir jetzt machen können? Das ist natürlich eine schöne Sache einfach, da so Acht zu geben aufeinander. Ja, vielen lieben Dank, Jens, für deine Einsendung und dafür, dass du uns noch eine neue Unterkategorie geschaffen hast. Also ihr alle da draußen, wenn ihr auch Tipps habt für andere Spieler, Spielleitungen, dann gerne auch her damit. Wir werden das in diese Rubrik Ratschläge mit einbringen. Eure Ratschläge für alle anderen.
Bevor wir jetzt zum nächsten weitergehen, du hast das ja gerne der Vollständigkeit halber immer, wenn so Begriffe auftauchen, dass wir die auch nochmal erklären. Meinst du, man muss jetzt nochmal sagen, wofür die Abkürzung AD&D steht, dass das für Advanced Dungeons & Dragons steht und schon eine sehr lang existierende Version von Dungeons & Dragons ist, die aber entstanden ist, um dem Ganzen noch komplexere Regeln zu geben?
Also wenn du mich so fragst, finde ich, sollten wir das einfach lassen und gar nicht erwähnen.
Ja.
Okay.
Okay, dann können wir weitergehen.
Ja.
Ja, und dann gehen wir doch zu Kategorie Ideen über. Und wir haben hier von Tom Tomato ein Artefakt mit dem Namen Der Plan der Götter. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das gebrauchen kann, aber es hat für viel Spaß in unserer Runde gesorgt. Es stand im Zuge der Kampagne Der Plan der Götter, in der es darum ging, dass die Helden einem mysteriösen Artefakt hinterherjagen, eben dem Plan der Götter. Ich hatte einen Spielabend ein Setup aufgebaut, meine Handykamera über einem leeren Blatt Papier und das Bild an einem Monitor übertragen. Prinzipiell geht das aber auch ohne den ganzen technischen Schnickschnack und nur mit einem weißen Papier. Die Spieler hatten auf jeden Fall schon beim Eintreffen Spaß, die ganze Zeit mit der Kamera rumzuspielen. Jetzt aber zur eigentlichen Idee. Die Helden finden eine Tafel, ein Fenster, ein Bild, was auch immer ihr euch vorstellen könnt, den Plan der Götter. Alles, was auf diesem weißen Blatt stattfindet, können die Helden sehen. Also wenn jemand seine Hand über das Blatt hält, dann sehen die Helden die Hand dieses Gottes. Auf diese Art und Weise können die Götter mit den Helden kommunizieren, über einfache Handzeichen oder Dingen, die sie auf das Blatt malen. Die Spieler sind also Götter über ihre Helden, wie es ja tatsächlich der Fall ist. Und jetzt kommt die Magie. Wenn einer der Götter etwas auf das Blatt malt, dann wird es Wirklichkeit bei den Helden, aber sieht halt eben genauso aus wie auf der Zeichnung. Also wenn es ein seltsam gemaltes Pferd ist, dann erscheint ein Pferd, das ebenso seltsam ist. Und alles hat auch nur die Farben, die benutzt wurden. Deshalb waren die meisten Dinge in unserer Runde nur schwarz-weiß. Und die Größe entspricht auch nur der Zeichnung, ist also nie größer als ein Blatt Papier. Meine Spieler hatten auf jeden Fall einen Heidenspaß. Erst haben sie nur Unsinn wie Kackhäufchen und sowas gemalt, aber richtig spaßig wurde es, als sie vor ihren ersten Problemen standen und über eine lange Schlucht wollten. Die Leiter, die einer malte, war natürlich bei den Helden winzig und nicht zu gebrauchen, auch wenn ich entschied, dass sie super stabil war. Eine Spielerin begann an den komischsten Stellen die Szenen zu unterbrechen, nur um einen winzigen, lustigen Hut zu zeichnen und auf den Kopf eines der Helden zu setzen. Das wurde ein richtiger Running Gag. Aber meine Spieler hatten auch immer wieder Spaß, über die Götter den anderen Spielern irgendetwas mitzuteilen, was sie sonst in Offscreen-Absprachen taten. Ach ja, aufschreiben ist übrigens verboten, woran sich auch alle gehalten haben. Nur Handzeichen oder Zeichnungen. Ich weiß, das Ganze ist ein ziemliches Chaos-Artefakt, aber vielleicht möchte der ein oder andere es einfach mal ausprobieren.
Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Es ist ja nicht der Spielleiter, der darauf Handzeichen macht oder malt, sondern das machen ja auch die Spieler selber.
Das machen die Spieler selber.
Also dadurch spielen die Spieler ja selber die Charaktere, aber auch dann die Götter.
Ja.
Und es sind dann ja aber auch nicht die Charaktere selber malen, was auf das Blatt und das erscheint dann, sondern das sind dann immer quasi Göttergeschenke.
Hm.
So habe ich es jetzt verstanden.
Ja, so habe ich es auch verstanden.
Dann frage ich mich, also es hört sich jetzt hier nicht so an, aber ich glaube, ich würde dann auch hingehen und mir einen Gott überlegen, den ich dann verkörpere über das Blatt und dann auch Sachen malen oder Handzeichen geben in der Rolle dieses Gottes. Also es hört sich jetzt hier so ein bisschen an wie, wir haben halt lustige Sachen gemacht und immer wenn wir als Spieler für die Charaktere irgendwas gebraucht haben, wir das dann einfach gemalt und dann haben die Götter uns das dann halt so gegeben.
Ja, so klingt es.
So kann man es auch machen, finde ich. Aber dann wird es, glaube ich, wirklich einfach nur ein reines Chaos-Artefakt. Und es ist dann auch, glaube ich, eher so eine amüsante Runde, die so witzig ist. Aber dann kann man es nicht für so ein sehr ernsthaftes Spiel, glaube ich, benutzen.
Ja, ich denke, wenn einer Situation immer unterbricht, um dann bei Leuten lustige Hüte auftauchen, die sehr klein sind, dann kann man das, glaube ich, auch nicht ernst nehmen.
Ich meine, wenn man jetzt einen Gott verkörpert auch, der so ein Schelmengott ist und der dann überall so kleine Kackhäufchen auftauchen lässt und kleine witzige Hüte und weiß ich nicht was, lustige Brillen und sowas alles, ist es ja auch noch alles in Ordnung, weil das passt ja dann auch irgendwo noch.
Ich finde es auf jeden Fall super interessant, was du sagst, weil vor allen Dingen in Spielwelten, wo halt so Götter vorgegeben sind, da muss man sich ja dann echt Gedanken machen, welchen Gott man dann verkörpert, weil das ja schon wichtig ist. Die haben ja eine Darstellungsweise. Weil wenn du dann einen Priester von der oder der Gottheit dabei hast und der Gott ist der Gott des Krieges und verhält sich dann wie ein kleines Kind, das nur Albernheiten macht oder so, dann würde das ja auch diesen ganzen Glauben hinterfragen.
Wobei ich auch finde, ich meine, was sagt dir das als Held? Du hast dieses Artefakt gefunden und die Götter geben dir darüber Zeichen und die Götter erschaffen dir darüber Gegenstände. Sie zeichnen die Gegenstände und du hast dann diesen Gegenstand. Ich meine, in dem Moment denkst du dir doch auch schon, du musst ja irgendwie ein Auserwählter der Götter sein, dass die dir so viel Aufmerksamkeit schenken.
Dass sie
also
dir
ich
dann
finde,
immer Sachen geben. So.
Ja. Ja. Also wenn man so ein Artefakt reinbringt, finde ich, muss das auch sehr im Blickpunkt der Aufmerksamkeit sein. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass man hingeht und sagt, man macht ein Artefakt daraus, was nur ein Blatt ist und alles, was auf das Blatt gemalt wird, entsteht außerhalb. Und man distanziert das davon, dass das irgendwelche Götter sind, die das machen, sondern die Spieler haben einfach die Möglichkeit, sie malen es auf und dann haben sie es. Ich finde, weil es ist nämlich stark dadurch reglementiert, dass es nur die Größe von dem Blatt hat.
Ja.
Ich frage mich nur, sind die Sachen quasi zweidimensional dann auch? Also weißt du, was ich meine? So, als ob man das dann aus dem Blatt ausgeschnitten hätte. Es ist natürlich ja dann nicht zweidimensional, sondern es ist ja trotzdem, es wird ja trotzdem noch eine Tiefe haben, aber du weißt, was ich meine. Oder ist es dann wirklich ein Gegenstand? Hier redet er auch von dem Pferd. Ist dann da ein lebendes Wesen? Oder ist es dann so eine Kinderzeichnung von einem Pferd, die einfach nur so ganz platt zweidimensional ist? Das würde ja keinen Sinn machen. Wahrscheinlich wären es wirklich dreidimensionale Gegenstände und die auch im Zweifelsfall leben.
So habe ich das zumindest verstanden.
Wie sehen die dann auch so aus, als ob sie trotzdem so gezeichnet wären? Wäre auch irgendwie ein bisschen lustig, ne?
Also er sagt ja auf jeden Fall, wenn das schlecht gezeichnet ist, dann ist das auch in Wirklichkeit so schlecht, wie es gezeichnet wurde.
Ja, aber wenn jetzt einer so ein ganz schlechtes Pferd malt, dann könnte das ja einfach nur mehr wie ein realistisches Pferd sein, was aber irgendwie ein sehr großes Auge hat, aber trotzdem realistisch aussieht. Oder es könnte halt einfach ganz...
So eine Kinderzeichnung sein.
Eine Kinder, ja. Aber ich denke mal, das ist auch was man sich natürlich dann immer entscheiden kann und für die Stimmung seiner Gruppe dann beschließen kann.
Er sagt ja auch, nur die Farben, die verwendet wurden, haben die Sachen dann.
Ja, das macht es auf jeden Fall auch nochmal spannend. Ja, ist witzig. Es hat auch so viele Ebenen. Weil ich muss gerade daran denken, dass ich einen Charakter gespielt habe und du hast mir ja auch so ein Artefakt, was so ähnlich ist, tatsächlich zugespielt. Ja, ein Artefakt. Ich nenne es jetzt Artefakt. Es ist nicht magisch, sondern es ist göttlich. Auch, es ist eine Feder, ein Federkiel, die da macht, dass Sachen, die man aufschreibt, da geht es aber wirklich ums Schreiben. Du kannst eine Nachricht schreiben und die Nachricht taucht an einem anderen Ort auf, wo du das möchtest. Also quasi eine E-Mail. Und das ist schon cool, weil ich konnte ja dann mit meinem Charakter, der war dann woanders, dann konnte ich dann einfach aufschreiben, hey, ich bin hier, ich brauche jetzt doch Unterstützung. Sorg dafür, dass die Leute ihren Arsch bewegen und zu mir kommen. So. Und dann habe ich schon gedacht, so diese Feder ist so lustig und es passt irgendwie total auch zu meinem Charakter, dass er damit Schindluder treiben würde, weil er hat einen besten Freund und dass er dann immer so Nachrichten in der Borg von seinem besten Freund an die Wand schreiben würde mit: Ich weiß, was du gemacht hast. Ich sehe dich. Und so, um ihn in den Wahnsinn zu treiben, das würde prinzipiell schon zu ihm passen. Aber dadurch, dass es ein göttliches Artefakt ist, von einer Gottheit, die er sehr verehrt, würde er es nicht tun. Mhm. Und das, finde ich, ist auch immer sowas, was der Spielleiter auch immer irgendwie ein bisschen bedenken muss bei mächtigen Artefakten. Wem gebe ich das? Und wie wird das dann nicht komplett ausgenutzt und dass es einfach nur Blödsinn damit gemacht wird, sondern dass dann noch so eine gewisse zum Beispiel Götterehrfurcht dabei ist, dass das eben dann nicht gemacht wird.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich dachte jetzt zugleich, deswegen war ich einen Moment still, darüber nach, dass du dir ja dann auch echt Gedanken gemacht hast in der Situation, wo genau lässt du die Nachricht auftauchen, damit die Person das auch sieht in der Situation, weil man weiß ja nicht genau, wo guckt die andere Person hin. Und das macht es auch interessant, dass man darüber nachdenken muss. Und hier zu dem Artefakt, dass uns hier aber dieser Plan der Götter präsentiert wird, genau das, was du schon gesagt hast, dadurch, dass die Sachen natürlich immer nur so groß wie ein Stück Blatt Papier sind, ist es natürlich auch sehr reglementiert in gewisser Weise, was da jetzt großartig auftauchen kann. Weil ich gehe jetzt mal von Blatt Papier, das wahrscheinlich von Dinner 4 Blatt die Rede ist, da kannst du ja kein großes Schwert drauf malen. Also könntest du zum Beispiel nicht so ein handelsübliches Schwert zum Kämpfen auftauchen lassen.
Nee, könntest du nicht. Da müsstest du dir dann was überlegen. Aber du könntest zum Beispiel das Holz von einem Morgenstern aufmalen, dann die Kette aufmalen, dann den Kopf aufmalen und das dann zusammenbauen. Ich dachte auch, um über diese Schlucht zu kommen, man könnte ja auch hingehen und irgendwie so ein Seil draufmalen, was auch so verschlungen ist, dass du schon mal eine größere Länge hast als nur das Blatt. Und dann malst du das nochmal und dann malst du das nochmal und knotest es aneinander, um dann über die Schlucht zu kommen oder so. Also man könnte ja auch Gegenstände in Stücke zerteilen und die so malen, dass man die ineinander setzen dann auch wieder kann.
Ja, auf jeden Fall.
Mit einem Pferd funktioniert das dann natürlich nicht.
Pferd in Stücken.
Ja, ich stelle mir jetzt gerade so ein kleines Pferd vor, so, ja, okay, gut, jetzt warum geben die Götter uns so ein kleines Pferd jetzt? Was sollen die denn da? Also ich kann mir auch vorstellen, dass das echt witzig ist, wenn du sagst, das ist ja von den Göttern und dann wird da irgendwie was gemalt, dass man dann manchmal so steht, so, was wollt ihr uns damit sagen? Was sollen wir jetzt damit anfangen? Was ist denn jetzt los? Aber man muss natürlich aufpassen, dass das wirklich, also wenn man das möchte und es soll lächerlich sein, ist es natürlich vollkommen auch in Ordnung, aber dass man sonst aufpassen muss, dass es nicht so ganz lächerlich wird, wenn man das nicht der Ton der Situation sein soll. Hm. Ja. Lieber Tom Tomato, vielen lieben Dank. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Artefakt, das man bestimmt auch mal aufbringen kann in irgendeiner Art und Weise, im richtigen Setting. Also da muss man vielleicht wirklich auch einfach ein Setting für dieses Artefakt erschaffen. Eine Geschichte für dieses Artefakt, aber das hat er ja auch gemacht.
Wenn jetzt du entscheiden musst von einem unserer Spielen, da taucht jetzt demnächst dieses Artefakt auf. In welches, glaubst du, würde es passen?
In Ruinen von Deki.
Okay.
Vielleicht sogar noch besser Monster Days, unserer derzeitigen Monster of the Week Gruppe. Ich glaube auch, weil das sind natürlich beides PPTAs wieder, Powered by the Apocalypse Systeme. Und da ist man natürlich auch nochmal freier, weil es erzählerischer gehandelt wird und es nicht für alles unbedingt Regeln geht und das alles anders nochmal gemacht wird und es auch im Grunde darum geht, eine interessante Geschichte zu erzählen und vielleicht auch nicht so sehr um die Erfolge der Charaktere. Da könnte ich gut das benutzen. Was ist deine Meinung dazu?
Also ich war jetzt eigentlich schon fast für Elder Watch, weil du könntest dann so fliegende Meerschweinchen da drauf malen, damit die dann auftauchen. Nein, Spaß beiseite.
Das ist natürlich auch eine gute Idee.
Ja.
Gib mir dieses Artefakt gerne in Elder Watch. Ich mach dir da was draus. Glaub mal,
ja,
du wirst es
auch
bereuen. Ich werde es dich bereuen lassen.
Ja, kommen wir lieber mal weiter. Wir haben auch noch die Kategorie Regelmechaniken. Was haben wir denn da Schönes?
Wir haben eine Regelmechanik, die uns Goliath geschickt hat. Wobei ich mich bei Goliath echt frage, ob er in Wirklichkeit David heißt. Weißt du?
Ja.
Okay, aber wir nennen dich Goliath. Lieber Goliath, danke dafür, dass du uns diese Regelmechanik geschickt hast. Er nennt sie Machtpunkte. Für meine Das schwarze Auge-Runde habe ich sogenannte Machtpunkte eingeführt. Ein besserer Name ist mir bisher für diese Punkte nicht eingefallen. Für Vorschläge bin ich aber offen. Es kann sein, dass es ähnliche Regelmechaniken auch in anderen Systemen gibt. Ich bin mir da aber nicht sicher. Bei uns funktionieren die Machtpunkte auf jeden Fall so. Jedes Mal, wenn einer meiner Spieler einen Misserfolg seines Charakters beschreibt und vielleicht sogar selbst eine kleine Konsequenz einführt, erhält er einen Machtpunkt. Diese Punkte werden von mir oder den Mitspielern vergeben. Der Spieler selbst kann aber auch darauf aufmerksam machen, dass er einen Machtpunkt verdient hat. Außerdem kann man Machtpunkte dadurch gewinnen, dass man etwas besonders Cooles, Cleveres oder Selbstloses macht. Eben etwas, das alle am Tisch begeistert. Oder indem man seine Nachteile, in Einzelfällen auch die Vorteile, ausspielt. Die so gesammelten Machtpunkte können dafür ausgegeben werden, dass der entsprechende Spieler eine Wahrheit in der Welt erschafft. Dabei handelt es sich aber in der Regel um materielle Dinge. Für einen Machtpunkt kann der Spieler eine kleinere Sache existent machen, wie zum Beispiel ein Kronleuchter an der Decke, ein Bierglas in Reichweite, eine Stadtwache in der Nähe etc. Eben Dinge, die der Charakter benötigt, um eine kleine Handlung durchführen zu können. Und für drei Machtpunkte kann der Spieler eine größere Sache existent machen. Wobei größer sich hier nicht auf die Größe eines Gegenstandes bezieht, sondern seine Nützlichkeit für die Szene. Etwa ein befreundeter NSC, der auftaucht und hilft, ein Schwert in Reichweite, eine Gruppe Stadtwache in der Nähe, ein Erdbeben etc. Die Regeln zu den Dingen, die die Spieler einführen können, sind: erstens, es muss möglich sein. Zweitens, es darf nicht dafür sorgen, dass ein bestehender Konflikt dadurch sofort aufgelöst wird. Es darf nur dabei helfen, den Konflikt aufzulösen. Oder aber es löst den Konflikt zwar auf, schafft jedoch einen neuen oder wandelt ihn um. Drittens, alle am Tisch müssen einverstanden sein. Wofür Machtpunkte? Das kann man sich jetzt fragen. Immerhin sollten die Spieler ihre Misserfolge immer erleben und ihre Nachteile ausspielen. Aber das ist eben manchmal gar nicht so leicht. Die Machtpunkte motivieren meine Spieler dazu, sich auch bei für sie negative Dinge mehr zu involvieren. Es hat uns aus der Einstellung, es darf nicht schief gehen, Misserfolge sind immer nur schlecht, herausgeholt und mehr hinzu, aus Misserfolgen können interessante Probleme und Szenen entstehen, gebracht. Außerdem haben meine Spieler durch die Machtpunkte mehr Einfluss auf die Welt, als sie es vorher hatten. Ich war zwar auch vorher schon bereit, meinen Spielern Freiheiten zu bieten und sie Einfluss nehmen zu lassen, aber das wurde nie richtig genutzt, weil, wie ich denke, es keine Reglementierung gab, was möglich ist und was nicht. Meine Spieler waren immer einfach zu schüchtern, weil sie keine vermeintlichen Grenzen überschreiten und sich zu viel rausnehmen wollten. Außerdem haben sie schlichtweg ständig vergessen, dass sie die Möglichkeit haben und es eine Option ist. Aber mit der Einführung der Machtpunkte haben sie eine visuelle Erinnerung. Ich gebe kleine Glassteine als Machtpunkte aus, an diese Möglichkeit und können auf die abgesprochenen Regeln zurückgreifen. Wir sind auf jeden Fall mit den Machtpunkten sehr zufrieden und haben das Gefühl, dass es unser Spiel wirklich bereichert hat. Was sagst du dazu?
So, ich muss mir nochmal einen Überblick verschaffen. Vielleicht hast du das jetzt gerade besser im Gedächtnis, für was man alles Machtpunkte bekommt. Okay, man kriegt auf jeden Fall Machtpunkte, wenn man Misserfolge beschreibt und Konsequenzen selber einführt dafür. Mhm. Aber das war ja nicht das Einzige, sondern
wenn man Cooles, Cleveres oder Selbstloses macht, was alle am Tisch begeistert, oder wenn man seine Nachteile oder auch manchmal seine Vorteile ausspielt.
Mhm.
Ist jetzt natürlich dann eine explizite Sache von das schwarze Auge. Aber er sagt ja auch, sie haben die jetzt bei das schwarze Auge eingeführt.
Wobei es gibt ja genügend andere Spiele, die so Dinge wie Nachteile oder Vorteile halt auch haben. Ich finde das super interessant, weil immer, wenn man, sag ich mal, so ein Leckerli gibt für eine Sache, die, wenn sie gemacht wird, man das dann bekommt, dann motiviert das natürlich, egal was es ist, immer dazu, das zu tun. Das ist ja in unserer Spielrunde, sag ich mal, auch so ein bisschen mit den Abenteuerpunkten für Beschreibungen und so, die ich nach der Spielrunde dann gebe.
Ja.
Von dem her, ja, das klingt jetzt so komisch, weil das so einen gewissen erzieherischen Aspekt hat. Aber von meiner Erfahrung her sage ich einfach, dass das immer eine gute Sache ist.
Ich weiß nicht, ob man es erzieherisch unbedingt nennen muss. Man kann es auch vielleicht einfach motivierend sagen.
Ja, okay, motivieren. Das hört sich besser an, ja.
Goliath, du sagst ja auch ganz klar, warum machen wir das? Wir machen das, weil wir vielleicht bisher dann so das Mindset hatten, oh nein, Misserfolge sind schlecht, und jetzt kann ich das abändern in das Mindset, Misserfolge können interessant sein. Das ist nicht nur schlecht, da kann auch sehr viel Positives raus sein. Und er sagt ja auch, meine Spieler haben sich vorher nicht getraut, Einfluss auf die Welt zu nehmen. Ich habe ihnen gesagt, ihr dürft auch Sachen frei erfinden, aber sie haben es nicht gemacht. Und jetzt, dadurch, dass es A, reglementiert ist, also ein Rahmen abgesteckt wurde, dass sie eine visuelle Komponente haben, dass sie die Steine immer vor sich sehen und dass es irgendwie eine Regel ist, erlaubt es das denen nochmal mehr. Das kann ich absolut nachvollziehen, dass das einfach eine Hilfe ist. Aber vielleicht ist es nämlich auch so rum entstanden, dass er wollte, dass die Spieler mehr Spieler-Empowerment haben, also mehr Einfluss nehmen können. Aber es muss ja einen Grund geben, wie er denen dann die Machtpunkte gibt.
Ja.
Und dann hat er vielleicht an dem Umkehrschluss gedacht, okay, gut, wofür kann ich dann die Machtpunkte geben? Ah ja, das würde auch nochmal fördern, dass man Fehlschläge anders wahrnimmt. Das würde nochmal fördern, dass mehr beschrieben wird. Das würde nochmal da positiv wirken und dann wirkt es auch nochmal da positiv.
Ja.
Also ich finde, das ist dann auch schon einfach eine Win-Win-Situation auf beiden Seiten.
Genau. Und sie haben ja auch direkt eine Reglementierung gemacht, was über diese Machtpunkte halt wirklich möglich ist. Und das ist auch einfach super wichtig, dass dieser Rahmen für alle genau klar ist und abgesteckt und nicht dafür sorgt, dass es dann immer wieder Diskussionen am Spieltisch gibt.
Auf jeden Fall. Klar, dadurch, dass es heißt, für einen Machtpunkt kannst du kleinere Sachen, für drei Machtpunkte finde ich auch interessant, dass der Sprung von 1 auf 3 und nicht auf 1 auf 2 ist.
Mhm.
Auch für 3 Machtpunkte kannst du das und das machen. Ich finde es, glaube ich, auch gut, dass es nur diese 2 Varianten gibt und nicht, dass es bei 1 gibt es das, bei 2 gibt es das, bei 3 das, bei 4 das. Weil ich glaube, dann ist man zu schnell, ist es jetzt 1, 2, 3 oder 4 Punkte wert, was ich da machen will. So hat man das nur auf diese 2 aufgeteilt. Und dann nochmal diese Regeln mit, es muss möglich sein, es darf den Konflikt nicht sofort beenden oder es muss den Konflikt umändern oder einen neuen Konflikt bringen, finde ich auch wichtig. Weil wenn dann immer einer hinkommt und sagt so, und ich gebe jetzt 3 Punkte aus und jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel die Charaktere sind auf dem Berghang und werden attackiert, da kommt eine Horde von Orks auf die zugerannt und dann sagt der Spieler so, ich gebe jetzt 3 Machtpunkte aus, jetzt kommt von oben eine Erdlawine, ein Erdrutsch, ein Steinschlag und die ganzen Orks werden jetzt einmal von diesem Steinschlag weggekehrt. Problem gelöst. Also so soll es natürlich nicht sein, ne? Aber das haben sie ja
genau
unterbunden dadurch. Siehst du irgendwelche Probleme damit?
Also ich kann mir vorstellen, dass, weil das ja so eine Absprachesache ist, dass man unterschiedliche Vorstellungen haben kann, ob es jetzt wirklich gerade einen Machtpunkt gibt oder nicht. Ich erinnere mich nämlich daran, dass wir, ich glaube Shadowrun haben wir gespielt und dann am Ende des Abenteuers der Spielleiter dann gesagt hat, okay, ich vergebe jetzt mal die Erfahrungspunkte an jeden Spieler einzeln und nicht alle Spieler kriegen dieselben Erfahrungspunkte nach den Punkten, die hier in dem Buch stehen und hat die dann so mit uns abgehandelt. Und ich hatte da als Spieler ein extrem ungutes Gefühl, weil ich eher so der Typ bin, der will nicht zu viel einfordern. Und andere Spieler waren so, die brachten dann Sachen auf, wo ich so dachte, so nee, dafür hat man jetzt aber keinen Punkt verdient, weil das ist ein Mindestmaß von dem, was zu erwarten ist, dass man überhaupt an Leistung mitbringt am Spieltisch.
Also du denkst, dass es schwierig sein könnte, wie verdient die Machtpunkte sind?
Ja.
Wobei, ich meine, er schreibt ja ganz klar, wenn du deinen Misserfolg beschreibst und vielleicht sogar eine Konsequenz, dann kriegst du den Machtpunkt. Da muss man ja dann nicht darüber diskutieren und sich fragen.
Aber ob jetzt etwas besonders cool, clever oder selbstlos war, das ist dann, wobei immerhin wenigstens dann ja auch steht, dass das quasi mit der ganzen Tischrunde besprochen wird. Meistens hat man ja ein Gefühl dafür, ob jetzt die ganze Gruppe das als jetzt was Besonderes sieht oder nicht. Ne?
Ja, ich meine, er schreibt ja, die Punkte werden entweder von ihm vergeben oder von den Mitspielern. Das heißt, die Mitspieler haben ja auch die Möglichkeit zu sagen, boah, das fand ich jetzt cool, du kriegst einen Machtpunkt. Oder der Spieler selber kann auch sagen, kriege ich dafür keinen Machtpunkt. Weil das finde ich auch eine wichtige Sache, weil wenn es nur der Spielleiter machen würde, glaube ich, dass dem auch viel untergehen würde.
Ein Spielleiter hat immer so viel zu tun, ja.
Der Spielleiter hat immer so viel zu tun und manchmal lässt du die einfach reden und machen und bist aber schon im Kopf woanders. Da hast dann vielleicht auch mal gerade im Moment nicht so richtig zugehört und kriegst dann gar nicht mit, dass du dem keinen Machtpunkt gegeben hast, wo er den eigentlich verdient hätte. Da ist es schon gut, dass der Spielleiter sagt, es ist nicht nur meine Aufgabe, sondern ich gebe diese Aufgabe auch an die Mitspieler mit ab und der Spieler selber darf sich da auch zu äußern.
Ich finde auch diesen Punkt mit dieser Einstellung, es darf nichts schief gehen, Misserfolge sind immer nur schlecht, bla 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 etc. Das ist so ein Mindset, zu dem man recht schnell kommt, aber halt auch wirklich nicht immer so ist.
Das ist das, was ich eben schon mal versucht habe zu sagen. Ich finde, das kommt immer so darauf an, welches Spielsystem du gerade spielst und was du für einen Charakter spielst.
Mhm.
Also ich sage jetzt zum Beispiel so, wenn wir Deathwatch spielen, und ich spiele da einen Elite-genmanipulierten Supersoldaten, da sind natürlich dann Fehlschläge, die im Bereich deiner Kompetenz liegen, finde ich bitterer, als wenn ich jetzt einen anderen Charakter spiele, weil ich irgendwie was anderes repräsentiere. Ich weiß auch ein gutes Beispiel noch, Elder Watch. So, Wir haben Elder Watch angefangen, da war uns noch nicht bewusst, dass wir nachher quasi die Auserwählten des schlafenden Gottes Iniad sind. So. Sondern wir haben einfach angefangen. Und unsere Werte sind halt einfach schlecht. Ja, weil wirklich, es ist einfach so, du würfelst deine Werte aus und die sind halt im Bereich von 30% bis vielleicht Anfang 40%, 42, 43, ich glaube maximal 45. Irgendwie so in diesem Rahmen bewegen die sich. Das sind einfach nur keine guten Werte. Wenn ich eine 33 in irgendwas habe, dann habe ich nur ein Drittel die Chance. Was sage ich dann? Warum sage ich ein Drittel? Da habe ich nur 33% Chance,
ja,
das überhaupt zu schaffen. Also in eins von drei Fällen schaffe ich das. Und das hat sich auch gezeigt am Anfang. Ich weiß noch, wir hatten so eine Sequenz, wo wir einen LKW-Fahrer aus dem LKW ziehen wollten. Und wir waren zu zweit und der war alleine. Und das war so eine Slapstick-Situation, wirklich, weil wir einfach so schlecht gewürfelt haben und es einfach nicht funktionierte. Und wir einfach diese Vorstellung, wie wir da wie die Blöden versuchen, auf diesen Fahrer da irgendwie einzuprügeln und den da irgendwie rauszukriegen. Und wir haben es nicht hinbekommen. Also das war schon wirklich, das war schon richtig peinlich. Auch so ein paar andere Situationen, wo wir immer wieder gescheitert sind. Also wir sind gescheitert und es ging immer weiter. Und wir haben uns einfach zum Erfolg gescheitert immer. Aber es war in Ordnung, weil wir waren halt einfach diese kleinen Elder, die jetzt eben einfach mal unterwegs sind und irgendwie was probieren und wir scheitern uns da, wie gesagt, zum Erfolg und zum Überleben und so und dann war das in Ordnung. Aber in dem Moment, wo wir jetzt dann die Auserwählten sind, wo wir für was anderes stehen, wo wir Repräsentanten des Gottes sind, empfinde ich unser ständiges Scheitern anders.
Mhm.
Weil es so ist, so ich bin doch der Repräsentant dieses Gottes und wenn ich mich jetzt lächerlich mache, dann mache ich nicht jetzt einfach nur mich lächerlich, sondern ich mache diesen Gott, der mich auserwählt hat, lächerlich. Und dann werden alle kommen und sagen, warum hat denn der Gott den auserwählt? Das ist ja lächerlich hier, was, der kann ja nicht mal geradeaus laufen, ohne dass er dreimal hinfällt. Also so schlimm ist nicht, aber
hier so schlimm ist es zum Glück nicht.
Deshalb finde ich, ist das so abhängig davon, was du spielst, wen du spielst, worum das System geht und wie stark diese Sequenzen von Misserfolgen und allem sowas alles sind, wie man das empfindet.
Ja, das ist auch immer so eine Frage von dem, wie es weitergeht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es geht darum, einen Gegenstand aus dem Museum zu stehlen. Du bist eine Gruppe von Einbrechern und dann kommt die Gegenpartei, die einem dann dazwischen funkt, die auch den Gegenstand stehlen will. Und ein Misserfolg führt jetzt dazu, dass die Gegner von einem vor einem schaffen, jetzt das Ding zu klauen. Wenn es dann so weitergeht, dass sich daraus die nächste Situation einfach oder das nächste Abenteuer oder so weiterentwickelt, dass ihr dann als nächstes bei denen dann einbrecht und das von denen dann wieder wegklaut und so, dann ist das natürlich auch so, dass Misserfolge, die neue Szenen schaffen, neue Probleme schaffen, dass sie dann auch interessant zu bespielen sind. Die Frage ist, wie das Empfinden bei den Spielern dann auch je nachdem immer ist, weil die werden nicht immer den Weitblick haben, was da als nächstes darauf folgt, den man vielleicht als Spielleiter sich schon überlegt hat. Das heißt, zum einen muss man die Empfindung in gewisser Weise seiner Spieler abwägen, zum anderen habe ich vergessen.
Oh, dir fällt nicht mehr ein, was du noch zum anderen sagen wolltest. Ich glaube, da hast du gerade einen Misserfolg gewürfelt, was deine Probe auf kognitive Fähigkeiten betrifft.
Ja, ich denke auch.
Fehlschlag, Argumentation.
Falls jemand mein Argument findet, schickt bitte an folgende Adresse:
würfel.veteranen@gmail.com. Das Ü wird zu einem UE.
Dankeschön.
Was ich dazu aber noch für einen Punkt habe, der mir auch gerade kurz entglitten ist, aber dann wieder zurückkehrte, weil ich anscheinend nur einen Erfolg mit Haken hatte, aber keinen Misserfolg, ist, ich finde, man muss als Spieler aber auch darauf achten, wenn man die Charaktere scheitern lässt, dass es nicht wirkt, als ob das so geplant ist und die Charaktere gar nichts anders machen können als scheitern.
Mhm.
Also ich finde nämlich immer als Spieler, wenn ich mit meinem Charakter scheitere, weil ich einen Würfelwurf nicht geschafft habe und daraus gibt es dann eine Konsequenz und dadurch verlieren wir irgendwas, dann ist das, in dem ersten Moment kann mich das trotzdem auch ärgern. Aber dann sage ich ja, es lag daran, dass ich da schlecht gewürfelt habe. Das finde ich ist aber immer noch mal was anderes, als wenn du das Gefühl hast, dass du eh gar nicht erst die Möglichkeit hattest, etwas auszurichten. Weil in dem Moment, wo ich noch würfeln kann und es auch schlecht ausgehen kann, hatte ich aber trotzdem die Macht. Und in dem Moment, wo der Meister mir eine Szene setzt, wo ich gar nichts ändern kann, macht er mich einfach machtlos. Und ich finde, zu scheitern, wenn ich Macht hatte, fühlt sich besser an, als zu scheitern, während ich machtlos gewesen bin.
Hm, verstehe ich. Das ist wahrscheinlich auch dieses, was Leute problematisch bei Railroads finden. Dieses Gefühl, ich muss jetzt durch eine blöde Situation durch, aber auch nur, weil die jetzt gerade so geskriptet ist und ich an der nichts ändern kann.
Ja, wobei ich weiß nicht, ich würde das jetzt nicht unbedingt auf Railroad beziehen. Weil man kann ja in eine blöde Situation kommen und die blöde Situation muss jetzt auch irgendwie sein. Aber wenn man dann in dieser blöden Situation auf einmal keine Handlungsoption mehr hat, das ist dann das Problem.
Mhm.
Deshalb sollte man sich als Spielleiter auch überlegen, wenn die Helden zum Beispiel, weiß ich nicht, sie kommen in eine Szenerie und dann sehen sie da, wie ein wichtiger NPC getötet wird. Dann sollten die erst in dem Moment dazukommen, wenn der gerade schon stirbt und nichts mehr gemacht werden kann und das nicht schon auf einer Entfernung sehen und dann kämpft der da noch. Und weil dann wollen die Spieler natürlich immer eingreifen und dann wollen die eingreifen und eingreifen und eingreifen und können es aber nicht, weil es muss ja das geskriptete Ende sein, dass der dann stirbt.
Ja.
Also lieber sagen, entweder vorher als Spielleiter, ihr könnt da jetzt nicht eingreifen, ihr seid zu weit weg, ich sag euch das. Oder eben schon zu sagen, ihr seht noch, wie der Gegner mit dem letzten Stoß dem die Klinge bis zum Heft in die Brust stößt und der dann tot zu Boden sackt oder so.
Ja.
Genau. Jetzt haben wir uns aber natürlich wieder, wie das so für uns typisch ist, auch ein bisschen weit jetzt von der Regelmechanik entfernt. Aber jetzt hier nochmal die Frage, ist das eine Regelmechanik, die du dir vorstellen kannst, die wir bei uns einführen würden in irgendeinem Spielsystem, in die Drachenchroniken? Das schwarze Auge, auch bei uns.
Bei uns in den Drachenchroniken, ja, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, das auszuprobieren. Aber ich würde es wirklich erstmal direkt sagen, ich will das einfach mal ausprobieren und einfach mal gucken, wie das läuft und ob mir das zusagt oder ob ich dann doch irgendwie merke, dass dann einfach nur eine Sache hinzukommt, auf die ich weiter achten muss. Klar, natürlich können die Spieler da auch mit drauf achten und das alles. Aber es ist natürlich trotzdem eine weitere Mechanik, die man im Hinterkopf haben muss.
Ich weiß auch nicht, ob es sich mehr dafür eignen würde, das am Tisch wirklich zu machen, weil die Drachenchroniken spielen wir jetzt auch online. Und ich finde schon die Argumentation von Goliath, dass eben diese visuelle Komponente der Machtpunkte da eine wichtige Rolle spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man an diese Machtpunkte nicht unbedingt denkt als Spieler, wenn man die sich immer einfach irgendwo notieren muss. Ich glaube, da ist wirklich, wenn man dann immer diese Glassteinchen oder andere Münzen oder was auch immer dann bekommt und sich das hinstellt, das erinnert einen immer noch mal mehr daran, dass man die auch wirklich ja irgendwie ausgeben und benutzen kann.
Ja.
Auf jeden Fall eine sehr interessante Regelmechanik. Vielen lieben Dank dafür, Goliath. Nochmal ein herzliches Dankeschön an alle von euch, die uns für diese Folge wieder Einsendungen geschickt haben. Macht das bitte auch in Zukunft weiter so, damit wir weiter so vorgehen können und weiter eure Sachen teilen können.
Damit beenden wir Folge 4. Ich hoffe, ihr fühlt euch kreativ inspiriert. Und ich werde jetzt mich auf Household vorbereiten, dass wir heute Abend noch spielen, damit auch mein Charakter heute Abend am Spielabend so voll und ganz zur Geltung kommen wird.
Hoffen wir mal, dass wir nicht so viele Misserfolge würfeln.
Oh, mal schauen. Damit macht's gut und wir hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.
Ciao.
Tschüss.
Schick uns deine Einsendung an würfel.veteranen@gmail.com. Das Ü aus Würfel wird dabei zu einem UE. Schreib uns dazu, mit welchem Pseudonym und welchem Pronomen du in unserem Podcast angesprochen werden möchtest. Füge deiner Mail außerdem eine kurze Notiz an, dass wir deine Einsendung auch wirklich öffentlich vorlesen dürfen. Wir freuen uns sehr über deine Teilnahme. Empfehle uns aber auch gerne weiter, wenn dir diese Folge gefallen hat. Abonniere unseren Podcast und lass einen Kommentar da. Du findest uns zudem auf Instagram unter würfelveteranen. Alles klein, alles zusammen und das Ü wird auch wieder zu einem UE. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Würfelveteranen.